Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Gulasch. An meiner Seite ist nicht mehr der De Bock Music, sondern
der Basti De Bock.
Der Basti De Bock, aka Basti.
Also eigentlich ja schon. Eigentlich ja schon, also sowohl als auch, ne?
Okay, an meiner Seite ist De Bock Music, aka Basti De Bock, aka Basti.
Hallo!
Hallöchen!
Und an meiner Seite, wie immer, wie gewohnt, der liebe Ramon, aka Let's Ray.
Ja, setzt euch wieder hin. TV. Setzt euch wieder hin, ist okay. Ihr könnt euch hinsetzen.
Uns gibt es übrigens zu hören auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Amazon Music und bei dem da auf dem YouTube-Kanal.
So sieht's aus, in Bild und in Farbe.
Ja.
Da könnt ihr uns erleben. Basti, mein Lieber, wie geht's dir? Warum bist du denn Basti de Bock?
Stimmt, da wollte ich jetzt auch erstmal zu kommen. Und zwar habe ich mir einen neuen Twitch-Kanal erstellt. Das hat aber auch einen Grund. Ich wollte meinen Gaming-Content von meinem Musik-Content wieder splitten. Also ich wollte das wieder aufteilen, weil ich der Meinung bin und auch gesehen habe anhand meiner Community, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Das habe ich so innerhalb der letzten, ich sag mal so 1,5 Jahre, ist das teilweise sehr stark manchmal herauskristallisiert. Da wurden auch, hat man mir das halt auch mitgeteilt, dass man eigentlich gerne zuschauen würde, um mich zu unterstützen, aber es halt einfach nicht interessiert, je nachdem, was ich spiele. Ne? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, ich wage diesen Schritt jetzt. Ich erstelle mir einen neuen Kanal, ich splitte beides. Also ich habe dann quasi für die Musik, habe ich den De Bock Music Kanal. Das wird dann im Prinzip wieder so, wie es ursprünglich mal war. Ne? Ja. Und habe jetzt halt zusätzlich einen Kanal namens Basti de Bock, wo ich halt alles andere machen kann. Ne? Das sollte auch, der sollte jetzt nicht de Bock Gaming heißen, weil den Namen benutze ich auch manchmal in gewissen Sachen und oder wenn ich mich halt irgendwo anmelde oder so.
Obwohl es dann ja ein bisschen eindeutiger wäre eigentlich.
Genau, ja, dann wäre es zwar eindeutiger, aber das würde es wieder so explizit machen. Und wenn ich dann mal sage, okay, jetzt habe ich aber irgendwie, ich würde mich mal gerne an einem Samstag irgendwie mal einfach nur vor die Facecam setzen, vielleicht was zeichnen für die, ne, für die Leute oder so, weil ich zeichne ja manchmal auch ganz gerne was, ne, dann wäre das, hätte ich da genau dasselbe Thema wie bei Mucke.
Ja, dann kommt halt der, ne? Bock Arts.
Ja, klar. Nee, deswegen habe ich einfach gesagt, ich bin ja sowieso Basti de Bock. Also dann,
ja,
dann nehme ich den, dann logge ich den Namen jetzt so ein und dann ab dafür.
Ja, ist glaube ich eine coole Idee, wenn du das einfach auch so ein bisschen trennen kannst.
Ja. Und viel mehr Aufwand ist es auch nicht. Ich habe in meinem Streaming-Programm einfach ein neues Profil erstellt mit allen anderen Daten und fertig. Also das wechsle ich dann vorm Stream immer nur und das war's.
Ja, deswegen Leute, Twitch, Basti, De Bock, alles zusammengeschrieben, schätze ich mal.
Alles zusammengeschrieben. Ich weiß
ohne
nicht,
Unterstriche
ob,
oder sowas.
Ich weiß nicht, ob ich zwischen dem Basti und dem De Bock im Nachhinein vielleicht noch einen Underscore mache, weil das sieht halt irgendwie besser aus, es ist lesbarer. Aber aktuell alles zusammengeschrieben.
Ach, finde ich nicht. Ich finde, es sieht gut aus eigentlich. Ja.
Du bist ja der Erste, der das sagt, tatsächlich.
Echt?
Ja.
Ja gut, du hättest vielleicht das D in bei De Bock groß machen können. Ein großes
D. Aber das wollte ich halt absichtlich nicht, weil das einfach nicht groß geschrieben wird. Das ist einfach so.
Ja, ich bin ja kein so großer Fan von Unterstrichen. Ich finde, wenn man darauf verzichten kann, sollte man darauf verzichten.
Ja, das musste ich meiner Community auch ganz vorsichtig mitteilen, weil in meiner Community sind viele mit Unterstrichen.
Ja, die haben alle keinen Geschmack. Nee, die hatten wahrscheinlich einfach alle Pech, weil die
richtig,
Namen schon vergeben
richtig.
Waren.
Richtig, ja. Der Name De Bock ist halt auch schon vergeben, ne? Sonst hätte ich mich nur De Bock genannt.
Ah, oh, ja, das wäre natürlich super.
Ja, aber da, den könnte ich auch nur mit Unterstrich zusammen.
Oder du machst De Bock TV, dann könnten wir beide Fernseher sein.
Ja.
Das wäre doch schön. Weil das TV habe ich mir ja auch nicht so ausgesucht.
Ja, nee, aber ich wollte halt schon irgendwie einfach ein ganz normaler Name. Auch mir wäre selbst so De Bock Entertainment oder so, das wäre mir auch zuwider.
Also ja, aber Entertainment ist ja auch sehr, sehr lang.
Ja.
Also, ja. Ja.
Nee, ich denke, so wie es jetzt ist, ist es gut. Ich wollte nicht Sebastian de Bock mich nennen, weil das ist dann auch zu lang. Lieber so catchy wie möglich.
Ja.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall reinfolgen, liebe Freunde.
Und, da geht es auch nächsten Dienstag schon los, weil ich habe Zelda Tears of the Kingdom endlich durchgespielt. Es ist passiert.
GG.
Ich habe es durchgespielt. Yay.
Und wie glücklich bist du?
Sehr. Aber ich war auch sehr überrascht vom Ende, von dem Finale. Ich hätte, so wie es passiert ist, nicht mit gerechnet. Will da jetzt nicht spoilern.
Also
so alt
Story-Twist
ist es ja tatsächlich
noch, oder was?
Nee, eigentlich, so richtiger Twist nicht. Aber
ich schätze mal, Ganon hat verloren.
Natürlich hat er verloren. Nein, aber das Spiel verrät dir nicht, dass am Ende noch was passiert, was eigentlich, so wie dir das Spiel sagt, gar nicht mehr passieren kann. Punkt. Ne? Ohne groß zu spoilern. Ne? Mhm. Das Spiel sagt dir eigentlich, da passiert was und kann nicht wieder rückgängig gemacht werden, aber am Ende klappt das doch.
Ja. Ja, es hat ja zumindest dann während des Spielens so die Spannung aufrechterhalten, auch wenn es dann am Ende. Das ist so eine Situation, die zum Beispiel auch, du hast bestimmt auch die Twilight-Filme gesehen, oder?
Mit den glänzenden Vampiren.
Okay. Dann spoilere ich jetzt mal ganz hart, also für alle, die Twilight noch nicht gesehen haben, ich spoilere jetzt ganz hart das brutale Finale von Twilight, dem letzten Teil. Ich glaube, bis zum Abendrot Part 2 oder so heißt der, glaube ich.
Mhm.
Da ist nämlich auch so, da kommt am Ende so eine Schlacht, wow, Vampire gegen Vampire, bam, zerfleischen sich. Einer der Sympathieträger wird geköpft, man denkt sich so, Alter, okay, krass, das machen die nicht wirklich, das ist ja Game of Thrones-Style, Alter. Ja, und am Ende war das dann nur eine Vision, die sie dem einen Dude gezeigt hat und gesagt hat, hier, wenn du jetzt das machst, dann passiert das. Und er dann so, ja, okay, mach mal nicht. Und es hat mich so angekotzt. Ich habe gedacht, boah, Alter, wie mutig die sind, wirklich Hauptcharaktere umzubringen. Voll krass.
Aber so
haben sie aber nicht.
Ah, okay. Weil so war es ja bei Game of Thrones, ne?
Ja, bei Game of Thrones haben sie das gemacht. Bei Twilight haben sie dann schön den Rückzieher gemacht.
Mhm.
Und das fand ich sehr, sehr, also das fand ich schon sehr traurig. Das hat nämlich, ich finde, Twilight ist jetzt keine so gute Filmreihe, ne? Also ist okay, kann man sich mal angucken. Ich habe es ja letztens erst wieder angeguckt.
War aber in gewissen Kreisen echt beliebt, ne?
Ja, absolut. Die Bücher sind ja auch super beliebt, ne? Man sieht halt, geht halt so ein bisschen in Teenie-Drama auch, ne? Ist vielleicht, ich bin da auch einfach nicht die Zielgruppe. Aber ich finde, dieser Move am Ende, das war so ein ähnlicher Move wie bei Avengers mit dem Snap. So, ne? Ein ähnlicher Move. Aber halt nicht konsequent leider. Was ich sehr schade fand. Ja, das hat mich jetzt so ein bisschen an deine Erzählung von Tears of the Kingdom erinnert. Nee, okay, finales Fazit zu Tears of the Kingdom. Dann schließen wir das Thema ab und machen die Zelda-Truhe zu bis zum nächsten Zelda.
Also, ja, finales Fazit ist schwierig. Ich habe ja, es war ja schon mit in meinen Top 5 letztes Jahr.
Ja.
Ich muss sagen, durch das Ende war nochmal richtig episch. Mhm. Und aufgrund dessen würde ich es jetzt vielleicht ein bisschen besser bewerten. Ich glaube aber nicht, dass ich es auf Platz 2 setzen würde. Weil Platz 2 war ja Sea of Stars. Ne?
Mhm.
Und ich hatte Tears of the Kingdom auf, also BOTW und TOTK hatte ich auf Platz 3 zusammengesetzt.
Ja.
Aber es ist trotzdem, also ich war vom Ende überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist doch schön.
War ich überrascht. Und so, also es sind jetzt, ich habe jetzt circa 330 Stunden Zelda auf meinem Kanal hinter mir.
Mhm.
Ja, und jetzt ist aber auch langsam mal gut, ne? Deswegen geht es am Dienstag direkt weiter mit Zelda.
Zelda.
Jetzt The Wind Waker.
Wirklich?
Ja, das wurde, hat meine Community entschieden. Also das wurde ich habe eine Umstimmung in meinem Discord gemacht.
Eine Umstimmung?
Umstimmung, habe ich gesagt. Eine Abstimmung in meinem Discord erstellt. Und hatte zur Wahl gestellt God of War. Das von 2018, ne? Weil ich da erstmal.
Echt? Da haben die Leute dagegen gestimmt?
Nee, das haben welche dafür gestimmt. Aber ganz knapp hat The Wind Waker halt das Rennen gemacht. Ich hatte noch Forbidden West. Horizon, Forbidden West da drin und Song of Nunu, so heißt es. A League of Legends Story.
Auch cool. Mhm. Ja.
Wow, da hab ich auch Lust drauf. Die vier, aber mit 9 Stimmen hat The Legend of Zelda Wind Waker das Rennen gemacht. Deswegen werde ich einfach weiter Zelda spielen auf meinem neuen Kanal.
Okay. Ja, Wind Waker ist ja zum Glück nicht so lang.
Ja.
Hast du mal geguckt, wie lange das dauert, How Long to Beat?
Ja, das Problem ist, ich habe mal nach durchschnittlicher Spielzeit geguckt, so eine Rankingliste von allen Zelda-Teilen. Da war TOTK noch nicht mit drin, aber BOTW war da angegeben mit circa 50 Stunden.
Ja, gut, Main Story, du hast ja viel mehr drumherum gemacht.
Okay, Main Story, 50 Stunden, ich habe 130 Stunden gespielt.
Ja, aber Completion ist bei Breath of the Wild sind es ja 180.
Pass auf. The Wind Waker ist aber auch angegeben mit 25 Stunden in etwa.
Ja.
Das heißt, bei mir sind es dann wahrscheinlich auch 60 oder 70 Stunden.
Nee, also es kommt ja drauf an, wenn du wirklich da auch komplett auf Completionist gehen möchtest. Aber ich sag mal so, Wind Waker ist ja kein Open-World-Spiel im Sinne von Breath of the Wild. Deswegen
glaube ich. Das habe ich auch schon gedacht, das wird mehr schlauchig sein.
Ja, also und auch allgemein, das ist ja auch, wenn du dann alle Sammelgegenstände, so wie bei Majora's Mask, alle Masken und so. Also ich persönlich hatte da jetzt keine Motivation zu oder alle Herzen zu finden. Das ist ja schon ein bisschen mehr straightforward. Also
bei BOTW war halt das große Problem für mich, ich habe mich halt zu leicht ablenken lassen. Und dann war ich einfach wieder irgendwo anders.
Aber das ist ja auch die Idee von dem Spiel gewesen.
Ja, klar.
So, deswegen, ich denke, bei Wind Waker wirst du nicht ganz so viel Zeit rein in 30
Stunden. Ja, das ist halt die Frage, wie leicht ich abgelenkt bin, ne? Und wie großräumig da die Flächen sind, auf denen ich mich bewegen kann. Es ist keine Open World, aber es ist halt trotzdem eine gewisse Welt, sag ich mal, ne?
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber schön. Dann das nächste Zelda. Mhm. Sehr schön.
Ja, und dann werde ich die Liste halt abarbeiten, ne? Platz 2 war Horizon Forbidden West. Mhm. Und Platz 3 God of War. Und Platz 4 Song of Nunu, aber ich werde diese 4 Spiele jetzt spielen. Das werden die nächsten Spiele werden.
Okay. Aber bei God of War bin ich sehr gespannt, was
God
du sagen wirst.
God of War weiß ich nicht, je nachdem wie schnell ich es durchkriege, dass ich dann Ragnarök auch noch mit hinten dran
Das lohnt hänge. Sich. Also das lohnt sich beide direkt nacheinander zu spielen, weil die hängen halt direkt zusammen. Ich hatte ja damals schon gesagt, God of War 2018 und Ragnarök, das ist quasi ein Spiel.
Mhm.
Also es ist schon, wenn du dann da gerade schon in der Story drin bist, auch in dem Kampfsystem, dann fällt es dir auch viel leichter, damit da schön reinzukommen.
Ja.
Also, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.
Okay.
Vor allem hast du ja dann auch nach God of War Ragnarök auch den Roguelike-Modus, ne?
Mhm.
Valhalla, ich glaube, der wird dir auch sehr gut gefallen. Gerade wenn du so im Kampfsystem dann drin bist.
Habe ich halt noch nie gespielt, ne? Den Modus.
Ne, ich auch erst einmal. Ich habe ja dann gesagt, ich muss erst alle God of War-Teile nachholen. Mhm. Aber ich bin ja in God of War Ragnarök jetzt auch sehr weit fortgeschritten. Und bin quasi unmittelbar davor, auch Valhalla dann spielen zu können.
Ja.
Ja.
Aber gibt's denn sonst irgendwas bei dir Neues? Spielst du denn irgendwas gerade? Also ich habe jetzt erzählt, was ich zu Ende gespielt habe zumindest.
Ich habe auch ein Spiel angefangen und beendet innerhalb von einem Tag.
Ja.
Das würde ich jetzt natürlich nennen. Und zwar, guck mal, was für schöne Shorts Basti da trägt. Uiuiui.
Sieht man das denn eigentlich? Also im Podcast dann?
Man hat es kurz gesehen.
Nicht, dass du jetzt was erzählt hast, was man eigentlich gar nicht sieht.
Doch,
ne?
Klar hat man
Weil
das kurz
eigentlich
gesehen.
Ist es doch hier abgeschnitten.
Man sieht dich doch jetzt auch.
Hier ist es doch abgeschnitten.
Ja, wenn du jetzt aufstehst, dann sieht man es ja.
Ach so, ja. ich habe heute gestreamt und wollte mir irgendeine Hose anziehen, die zu meinem T-Shirt passt. Deswegen habe ich
dich
angezogen.
Und dann hast du bei einem schwarzen T-Shirt dich für eine weiß-rote Hose
entschieden. Das ist kein schwarzes T-Shirt.
Das sieht schwarz aus.
Nein, das ist dunkel.
Also Basti trägt ein schwarzes T-Shirt mit orangenem Aufdruck und trägt aber eine sehr kontrastreiche weiß-rote Hose, die an eine Badehose erinnert.
Es ist eine Badehose eigentlich. Literally ist es eine Badehose.
Ja, siehst du?
Nein, aber also das ist orange und die Hose hat halt auch orangene Stellen hier.
Ja. Ja, die fallen mir auch sehr schnell ins Auge. Also wenn ihr könnt auch, es gibt auch bald noch den Kanal Debok Beauty und da könnt ihr dann auch euch Tipps abholen, wie man sich richtig kontrastreich kleidet und sowas.
Glaube nicht. Ich glaube nicht.
Oh, ich fände es schön. Debok Beauty?
Okay. Weil ich auch mich so auskenne mit Beauty.
Ja. Entschuldigung, ich hab ein Sarkasmus-Schild hochgehalten.
Ja, das ist mir schon klar.
Ja.
Das ist mir schon klar, dass du das hochgehalten hast.
Ach so. Okay, also ich habe auch ein Spiel gespielt. Und zwar Hellblade 2. Also Senua's Saga Hellblade 2.
Okay, dann erzähl mal darüber.
Ja, ich versuche aber nicht zu krass zu spoilern, weil du bist ja auch interessiert an dem Spiel. Und ich, dadurch, dass es ganz frisch ist, das ist jetzt vor 1,5 Wochen kam es, glaube ich, raus. Möchte ich, also ich versuche, ich, was heißt, kann ich auf Spoiler verzichten? Ja, doch. Ich werde es einfach nur mal umreißen. Das ist also jetzt spoilerfrei, was ich sage. Ihr müsst also keine Angst haben.
Ich muss erstmal den ersten Teil spielen, den kenne ich ja nicht mal.
Ja, das ja, solltest du auf jeden Fall. Auch sehr empfehlenswert. Ja. Ist ja eins der coolsten Spiele, das ich je gespielt habe. Hellblade 2, ich meine, Trailer haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen. Ich gehe jetzt einfach mal die verschiedenen Aspekte durch. Optik, Grafik ist halt brutal, ne? Also.
Worauf hast du es gespielt?
Auf der Xbox Series S.
Okay.
Ja. Das war ja genau der Grund, warum ich mir diese Konsole gekauft habe, weil es exklusiv für Xbox ist, ist aber auch im Game Pass enthalten.
Auf Steam und deswegen, gibt's das auch?
Ja, das stimmt. Auf Steam oder dem Game Pass für den PC. Ja, das war aber der Grund, warum ich mir die Xbox Series S gekauft habe, weil ich dieses Spiel unbedingt spielen wollte, weil ich mich da so lange drauf gefreut habe. Das ist ja eins meiner 3 großen Hype-Games für dieses Jahr. Neben Hades 2, wo jetzt auch Early Access schon da ist, ich aber noch nicht gespielt habe. Und Hollow Knight 2, was hoffentlich dieses Jahr noch kommt. Ja, Hellblade 2 auf jeden Fall, grafisch absolut mindblowing. Also das ist der Grad an Realismus, der in diesem Spiel erreicht wird, ist unfassbar. Und es ist auch einwandfrei gelaufen, also wirklich keinerlei Bugs oder sonst irgendwas. Das Einzige, was mir da optisch aufgefallen ist, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war tatsächlich das Wasser. Also ich finde, das Wasser war teils echt nicht so gut gemacht. Aber vielleicht ist das auch einfach nur meine Meinung. Also gerade wenn so Wellen brechen und so, ne, das ist irgendwie, fand ich nicht so gut aus.
Es kann sein, dass da zusätzliche Berechnung nötig ist, die Series S einfach nicht leisten kann.
Das kann sein. Da habe ich natürlich keinen Vergleichswert. Ja, das kann sein. Aber das Wasser sah auf jeden Fall entgegen dem ganzen anderen nicht wirklich gut aus. Also von daher ist es auf jeden Fall mit das Beste, was ich bisher je erlebt habe. Seither war ja für mich immer The Last of Us Part 2 so top-notch, was Realismus angeht, auch was so Mimik und so betrifft. Ne? Es war halt einfach authentisch. Du hast einfach, wenn du das gesehen hast und ausgeblendet hast, dass es ein Spiel ist, hätte es auch ein Film sein können mit echten Schauspielern. Das war bei The Last of Us Part 2 damals schon so und das fand ich, war jetzt auch bei Hellblade 2 der Fall.
Aber das haben ja die Trailer schon verraten, ne? Dass das halt ja, wirklich, wirklich gut aussieht.
Und es ist auch wirklich so. Also diese Gameplay-Szene, die im Trailer davor kam, diese, ich glaube, 6-minütige Gameplay-Szene, die kam auch 1:1 so im Spiel vor und es ist wirklich so. Du hast eine Cutscene und von der Cutscene geht's direkt ins Spiel über und du hast 0,0 Unterschied. Es war teilweise im Spiel wirklich öfters so, dass dann eine Cutscene vorbei war und ich dachte immer noch, wir sind in der Cutscene und hab dann erst gecheckt, ach Gott, ich kann schon wieder steuern, weil es immer noch so aussah wie eine Cutscene. So krass sah das aus.
Ja, die Unreal Engine macht halt möglich, ne?
Ja, ja, und vor allem halt auch noch mit der Technologie, die da eingesetzt haben. Die haben ja MetaHuman verwenden die ja. Das ist ja quasi diese Software, wo du dein Gesicht quasi einscannen kannst und das dann gerendert wird auf sehr, sehr, sehr schnelle Art und Weise, auch mit KI da gearbeitet wird. Die haben da einmal ein Video hochgeladen von MetaHuman, wo sie wirklich Live-Rendering auf der Bühne gemacht haben. Ja. Das heißt, die hat 10-Sekunden-Snippet aufgenommen mit einem Handy. Das wurde gefilmt und innerhalb von 2 Minuten live gerendert, sodass sie, also ihr Gesicht als 3D-Modell, animiertes 3D-Modell, halt dargestellt werden konnte, wo Super. Man ja dann auch verschiedene Frisuren und was weiß ich alles aufsetzen
aber
konnte.
Also, aber sehr schnell, ne? Dann
ja, absolut. Ja, boah. Das ist ja, früher hast du da Monate mit verbracht und jetzt ist es halt einfach so, ne? Also, das ist auf jeden Fall technisch unfassbar krass, was die da gemacht haben. Vor allem auch, finde ich, bei den Kämpfen kam es richtig krass zur Geltung. Die Kämpfe sind ähnlich wie in Hellblade 1 auch. Bei Hellblade 1 waren die Kämpfe, würde ich sagen, sehr cineastisch dargestellt. Also du hattest irgendwie immer so das Gefühl, dass es eine Cutscene sein könnte, aber du dich selber in dieser Cutscene bewegen kannst. Und das war jetzt im zweiten Teil noch krasser. Also die Kämpfe waren so episch, dass mir immer die Kinnlade runtergefallen ist, weil das so krass aussah. Und die Bewegungen der Gegner und von Senua und so, so individuell alle gestaltet worden sind, dass du wirklich dachtest so, boah, ey, das ist so krass, boah, die ganze Zeit. Es war wirklich auch gar nicht repetitiv, dass irgendwie die Gegner die immer gleiche Bewegung gemacht haben, sondern wirklich so, dass du so das Gefühl hattest, so, Alter, spiele ich das jetzt gerade wirklich oder ist das eine Cutscene schon wieder? Also das war teilweise, hast du es gar nicht so richtig greifen können.
Ich wollte gerade mal, also erzähl ruhig noch weiter, ich will nämlich gerade mal die Systemvoraussetzungen raussuchen.
Die sollen anscheinend gar nicht so hoch sein.
Doch, sind sie.
Ja?
Wenn du wirklich auf Maximum gehst, dann auf jeden
gut.
Fall.
Ja, gut. Ja, aber Maximum, das ist ja dann bei fast jedem Spiel extrem.
Also es ist schon böse, ne? Was da abgerufen wird.
Ja, ich denke, die Series S gliedert sich wahrscheinlich irgendwo zwischendrin ein, was die Grafikeinstellung angeht. Ich glaube, wenn du auf dem PC mit der höchsten Grafikeinstellung spielst, ist es nochmal was anderes. Wenn du da noch einen guten Bildschirm hast, die Voraussetzung habe ich ja bei mir gar nicht. Ich habe jetzt einen qualitativ nicht so hochwertigen Bildschirm gepaart mit der Series S. Ich glaube, wenn du da so einen riesigen OLED-Fernseher hast und dann eine Series X oder die höchsten Grafikeinstellungen, geht da wahrscheinlich noch mehr.
Durchaus. Also ich hab jetzt mal, also das sind die offiziellen PC-Specs hier, ne? Minimum brauchst du eine GTX 1070. Das ist drei Generationen zurück schon, ne?
Ja.
Okay, ne? Vom Prozessor rede ich jetzt erstmal gar nicht, ne? Weil da haben eigentlich heutzutage alle irgendwie Minimum 6 Kernprozessor irgendwie eigentlich. Medium steht hier, da wären wir schon bei einer 2070. Und recommended.
Ich glaube, du hast einfach eine Silbe weggelassen.
Ja. Kann man mich jetzt wieder für steinigen für diesen.
Ach, Basti, du bist über 40.
Ja, genau. Genau, ich bin nicht mehr so lernfähig.
Oh.
Warte mal, wie sagt man bei alten Menschen? Beratungsresistent.
Ach so, auch schön.
Auf jeden Fall wäre da eine 3080, bräuchtest du.
Okay. Das ist gerade die neueste, oder?
Ich habe eine 3070 Ti, die kommt da nicht mal dran. Und very high, also höchste, da bist du schon bei einer RTX 4080. Und das ist halt, ja, es ist schon fast Nonplusultra aktuell.
Okay. Ja, gut, ja.
Es gibt, darüber gibt es nur noch die
4090. Aber ganz ehrlich, ist das nicht ein gutes Zeichen, dass, sag ich mal, die Mindestanforderungen so weit runter geregelt sind und es wahrscheinlich dann trotzdem gut aussehen wird? Also ich gehe stark davon aus, dass du keinen Pixelbrei haben wirst, sondern dass es halt...
Das Ding ist, dass es ja heutzutage Technologien wie DLSS gibt. DLSS ist ja auch eine KI, die Auflösungen hochrendert künstlich, was aber heutzutage auch mit der Grafikkartengeneration vor der aktuellen, also wo ich eine Grafikkarte habe, die 3070, wo das auch schon sehr gut funktioniert. Da lassen sich also Frames, also du kannst halt nochmal irgendwie zusätzlich 20, 30 Frames rausholen dadurch. Ne? Also selbst ich könnte das. Was wichtig ist. Ja.
Ja.
Was sehr wichtig ist.
Ja, also was bei Hellblade auch noch mit dazu kam, das ist mir tatsächlich erst ganz spät aufgefallen, weil ich hatte das anfangs gar nicht wahrgenommen. Und zwar hat Hellblade 2 diese typischen schwarzen Filmstreifen. Also wenn du im Kino einen Film schaust, hat der oben und unten auch immer öfters so schwarze Balken, die das Bild dann nochmal ein bisschen schlanker machen, sag ich mal. Und also es ist quasi kein Fullscreen in dem Sinne, sondern ich weiß nicht, wie man diese schwarzen Balken nennt. Aber damit arbeitet Hellblade auch. Und da habe ich mit dem Buxi drüber gesprochen und der meinte, dass das wohl auch dazu beiträgt, dass das Spiel halt besser verarbeitet werden kann, weil du irgendwie auf 30% Bild verzichtest, also auf 30% Pixel.
Ja, weil das Bild halt nicht so viel, es muss halt nicht so viel gerendert werden. Ne?
Ja, genau.
Das ist richtig.
Ja, und das macht Hellblade 2 zum Beispiel auch.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich es dann irgendwann mal spiele. Ich werde es mir auf dem PC holen, auf jeden Fall. Weil eine Xbox habe ich nicht. Also ich habe schon eine Xbox, aber damit kann ich nicht mehr richtig spielen. Das geht nicht.
Ja, also hier steht, ich habe jetzt hier mal einen Artikel aufgemacht. Um einen cineastischen Breitbildeffekt zu erzielen, wird Senua's Saga Hellblade 2 mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt. Aber es gibt Möglichkeiten, diese loszuwerden. Allerdings hat das seinen Preis. Ja, wahrscheinlich dann, das geht nur auf dem PC, aber wahrscheinlich auf Kosten der FPS-Zahl.
Wahrscheinlich eine Mod oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, die zeigen hier jetzt irgendwas, da kann man irgendwas anpassen. Ja. Ja, aber das ist wohl dafür da, dass es auch mit stabilen 30 FPS läuft, das Spiel. Ja. Mhm. Ja, okay.
Du spielst, du hast es auf der Series S, läuft es in 30 Frames oder was?
Ja, ich meine schon. Okay. Also mir ist es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es ist ein sehr ruhiges Spiel, könnte man sagen. Also es ist aufgebaut sehr ähnlich wie Hellblade 1. Du könntest aber auf jeden Fall dem Spiel Hellblade 2 eher zum Vorwurf machen, es ein bisschen als Walking Simulator zu betrachten. Mehr als Hellblade 1. In Hellblade 1 bist du auch schon recht viel am Laufen. Bei Hellblade 2 ist es nochmal ein ganzes Stückchen mehr.
Aber ja, ich meine, also ein Walking Simulator stört mich. Also den Post-Simulator hat auch niemanden gestört.
Ja, es ist aber anders. Also mich hat es im größten Teil auch nicht gestört, weil Hellblade lebt ja von Atmosphäre, ne? Immersion ist das Stichwort bei Hellblade 2. Du hast die Stimmen mit dem 3D-Sound, die dauerhaft da sind, die dich nie in Ruhe lassen, die immer am Erzählen sind, dauerhaft, egal in welcher Situation du bist, dich dauerhaft bewerten, kritisieren, verurteilen, aufbauen, alles drum und dran, ne? Also ihre Psychose kommt da auch wieder voll zur Geltung. Mhm. Da gibt's übrigens auch eine Dokumentation, eine richtig coole auf YouTube, eine 23-minütige, die ist auch mit in das Spiel integriert, also unter den Extras findest du auch im Spielmenü quasi diese Dokumentation. Sehr, sehr spannend, kann ich sehr empfehlen, sollte man sich angucken, weil da auch ein Psychologe interviewt wurde und auch jemand, der selber von einer derartigen Psychose betroffen ist und das halt quasi auch alles, sag ich mal, belegt im Sinne von, bei ihm ist das sehr vergleichbar, so wie es auch bei Senua ist. Also wirklich sehr, 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 sehr cool. Und eben diese Immersion, die du dauerhaft hast, wenn du an Senuas Seite bist und dich durch das Spiel bewegst, die trägt dazu bei, dass halt das auch zur größten Stärke wird. Jetzt zwar, ich gehe jetzt mal nicht auf die Story ein, die erzählt wird und so weiter, aber das ist halt immer noch die größte Stärke, definitiv. Neben der Grafik, die ist natürlich super geil, aber dass die Grafik nicht ausschlaggebend ist, hat man ja bei Hellblade 1 gesehen. Ist auch schon ein mega gutes Spiel optisch, ne? Aber daran sieht man halt auch einfach, das Spiel muss nicht absolut realistisch aussehen wie jetzt Hellblade 2, um zu funktionieren. Hellblade 1 hat auch sehr gut funktioniert.
Ich denke, bei Hellblade 2 wollten sie einfach irgendwie eine Immersion schaffen, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus.
Ja, aber wie gesagt, die ist nicht über die Grafik entstanden. Die Immersion passiert über das Audiovisuelle. Das ist die große Stärke und die wurde auch voll ausgespielt wieder. Das Einzige ist halt, und jetzt wieder Stichpunkt Walking Simulator, in meinen Augen hat Hellblade 2, weswegen ich Hellblade 2 auch ein bisschen unter Hellblade 1 einordne, für mich von der Wertung her, es hat seine Längen. Und bei einem Spiel, das 6 bis 7 Stunden lang geht, merkt man es halt, wenn irgendwie so das mittlere Drittel vom Spiel so ein bisschen bremst. Und das war, sag ich mal, auf ganz hohem Niveau kritisiert schade, weil der Anfang super episch war und das Ende super episch war, aber mittendrin es einfach mich nicht verloren hat, aber ich dann schon zwischendurch beim Spielen, du kennst es bestimmt, so dieses Gefühl von, okay, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, ich bin jetzt schon ziemlich lang hier unterwegs und irgendwie passiert nichts. Dieses Gefühl ist zwischendrin einmal aufgekommen.
Ja.
Und das trägt halt insgesamt so ein bisschen dazu bei, dass es mich zwischendrin so ein bisschen verloren hat, dass ich ein bisschen rausgerissen wurde aus dem Ganzen. Aber gerade so das letzte Drittel hat mich dann wieder voll eingefangen, weil da das Pacing dann wieder besser wurde. Weil, ja, ich würde sagen, am Anfang ist viel passiert im ersten Drittel. Das zweite Drittel war dann sehr entschlackt, sehr entschleunigt, wenn auch nicht weniger abwechslungsreich, aber sehr entschleunigt in der Art und Weise, wie es präsentiert wurde. Und am Ende ist das Pacing hat dann wieder richtig zugenommen.
Okay.
Also das war schon cool. Aber Gameplay-technisch ist es schon wenig. Also sehr wenig Rätsel, sehr wenig Kämpfe, noch weniger als in Teil 1. Was sehr schade ist, weil ich finde, dass die Rätsel verständlicher gestaltet worden sind als in Teil 1 und die Kämpfe noch, also viel, viel epischer sind als die in Teil 1. Und auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Und das war schon geil. Und das Storytelling ist halt auch dauerhaft da, wodurch du auch dauerhaft voll drin bist, bis auf diesen einen Part in der Mitte. Und das ist ein bisschen schade, wenn man den gekürzt hätte. So, weil es war so dieses Ding, du bist da wohl lang gegangen und du bist immer wieder, sag ich mal, du hast gemerkt, es waren einzelne Abschnitte. Du bist Abschnitt für Abschnitt für Abschnitt für Abschnitt, bist du weitergegangen. Und nach jedem, irgendwie nach dem dritten Abschnitt dachtest du, okay, jetzt bin ich fertig. Ja, noch ein Abschnitt, okay, dann halt noch ein vierter. Aber jetzt bin ich, was, noch einer? Okay, aber nach dem bin ich fertig. Okay, noch einer. So, und es ging immer weiter und weiter. Ich habe mich echt gefragt, okay, wann hört's denn auf, hä? Ich hab's...
Ja, ich weiß nicht, wie das bei dem Entwicklerteam ist, dass die vielleicht unter Zeitdruck standen, das Spiel auf den Markt zu schmeißen. Aber wenn du, also die wollten ja mit Sicherheit auch nicht ein Spiel rausbringen, was irgendwie nur 3 Stunden Spielzeit hat.
Ja, klar. Ja. Also aber das ist ja das typische Problem Spielzeitstreckung und es hat sich an der Stelle
also irgendwo
so ein bisschen danach angefühlt,
das
leider.
Das ist halt solche Sachen also keine Ahnung, das Spielzeitstreckung passiert halt immer, also du hast halt immer auf irgendwelche Kosten passiert das halt immer. Ne? Und so ich kann mir das gut vorstellen, dass hier einfach versucht wurde, Spielzeit absichtlich zu strecken, weil das Spiel vielleicht sonst einfach zu kurz gewesen wäre.
Ja, also
ich meine,
Ding ist halt, es ist jetzt nicht so, dass man Spielzeitstreckung im Sinne von, keine Ahnung, du hast eine Open World und dann hast du quasi an 3 verschiedenen Stellen auf der Map quasi 3 identische Banditenlager, die du überfallen musst. So ist es nicht gewesen. Also es war schon abwechslungsreich. Die Story wurde auch weiter erzählt. Aber es hat einfach super viel Geschwindigkeit rausgenommen. Und das hat sich wahrscheinlich einfach unnatürlich angefühlt, weil das Pacing von Hellblade 2 ist schon sehr, sehr schnell. Auch wenn du dich mit ihr recht langsam bewegst, aber es passiert einfach unheimlich viel. Und wenn du dann so einen Abschnitt hast, wo du halt, keine Ahnung, erstmal irgendwie 5 Minuten läufst, ohne dass wirklich was passiert und ohne dass es tatsächlich irgendwie zur Story beiträgt, das ist halt schwierig. Und die große Stärke ist ja auch wieder in Hellblade 2 die Schauspielerin von Senua, Melina Jürgens. Die ist ja, die trägt das komplette Spiel. Das ist einfach, die ist so unfassbar charismatisch. Das ist wirklich unglaublich. Also wie sie Senua spielt, Wahnsinn. Also unfassbar. Das ist ganz, 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 ganz krass. Mhm. Auch ihr Voice-Acting ist so brutal. Also wenn sie am Schreien ist und so, die kann so brutal schreien, da zieht sie mir alles zusammen. Wenn sie irgendwie gerade kämpft und dann zu einem schweren Schlag ausholt und dann aus Leibeskräften schreit, während sie ihren Schlag da ausführt, boah, da kriege ich immer Gänsehaut. Also das ist richtig, richtig krass. Und auch wenn sie hier so Panikattacken hat und sowas, ne, das war in Hellblade 1 ja auch schon, weil sie nicht mehr weiß, was ist real und was geht eigentlich gerade ab und so. Also das ist richtig, richtig, richtig krass gemacht. Und in dem Abschnitt ist halt auch so ein bisschen der Fokus von Senua weggerückt. Mhm. Und das kann halt, glaube ich, auch dazu beigetragen haben, dass es sich alles so ein bisschen, ja, dass es sich so ein bisschen langatmig angefühlt hat, weil die großen Stärken entfalten sich halt da, wo Senua im Mittelpunkt steht. Und wenn sie halt nicht im Mittelpunkt steht, auch wenn man sie die ganze Zeit spielt, ne, also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie switcht zwischen Charakteren, dann, ja. Weiß nicht, vielleicht ist es auch Empfindungssache. Da können ja mal die Leute, die es selber gespielt haben, können da ja mal vielleicht was da dazu sagen.
Also, so wie du halt von gesprochen hast, hörte es sich für mich wirklich an, als wäre hier irgendwie mit Absicht irgendwie Spielzeit gestreckt worden, einfach um das Spiel am Ende nicht zu kurz werden zu lassen und dann
kann
dafür
sein, ja.
Und dann dafür nicht sogar noch Kritik einzufahren, ne?
Kann schon sein.
Weil das war jetzt auch lang genug in Entwicklung, glaube ich, oder? Das Spiel?
Ja, also ich meine, der Vorgänger war 2017. Ich weiß nicht, wann die damit angefangen haben. Aber ja, also wenn du das Spiel siehst, auch wenn es natürlich gameplay-technisch jetzt nichts Krasses ist, ne, alles sehr schlauchig und so. Ja. Aber ja, die Bildtiefe, die du auch hast in dem Spiel, also alles grafisch ist halt Wahnsinn, wirklich. Also es ist unglaublich, wenn du da durch diese isländischen Landschaften läufst und so, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also das komplette Spiel ist absolut beeindruckend und meine Kritik ist passiert auch wirklich nur im Vergleich auch zum ersten Teil und ist auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ich muss dazu sagen, Hellblade 1 ist für mich ein Top-3-Spiel aller Zeiten. So, also es bewegt sich im engen Kreise der Top-3 meiner liebsten Spiele aller Zeiten und deswegen ist da auch, sag ich mal, das Niveau natürlich sehr, sehr groß. Und nur weil Hellblade 2 jetzt da nicht ganz rankommt, weil es mich einfach nicht ganz so krass mitgenommen hat, heißt es nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Also ich habe dem trotzdem quasi eine 9 von 10 gegeben, weil es halt von 6 oder 7 Stunden so eine Stunde halt irgendwie seine Längen hatte. Aber eine Stunde bei 6 Stunden ist halt schon ziemlich viel, wenn du es dann prozentual betrachtest.
Sagst, es ist echt nur Meckern auf hohem Niveau.
Ja, absolut. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das andere vielleicht gar nicht so empfunden haben. Diese Länge an der Stelle. Vielleicht ist es auch einfach nur mein eigenes Empfinden gewesen. Vielleicht auch einfach nur, weil mein Fokus so krass auf Senua liegt und weil ich einfach so krass verliebt bin in Senua. Aber ja insgesamt ist das ein großartiges Spiel.
Ich habe das jetzt auf jeden Fall einfach erstmal so aufgesaugt und deswegen sagte ich auch einfach nur, dass sich das da einfach so anhört. Ich kenne den ersten Teil nicht mal. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster hängen und irgendwelche Behauptungen aufstellen. Aber ich werde beide Teile noch spielen, denke ich.
Einfach, ja, solltest du auf jeden Fall.
Und wenn ich das irgendwann in x Jahren dann irgendwann mal gemacht habe, dann können wir darüber vielleicht nochmal sprechen.
Ja. Ja, was ich jetzt auch vielleicht noch kurz hervorheben muss bei Hellblade 2, ist natürlich der Aspekt der Psychose von Senua. Weil der halt auch wirklich sehr, sehr krass wieder dargestellt wurde. Das war in Hellblade 1, war das ja auch schon wirklich krass. Und in Hellblade 2 hat sich das halt alles nochmal entwickelt. Also so der Charakter Senua wächst ja auch, ne, und hat dann natürlich auch immer wieder andere Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Und ich finde, das wurde alles sehr, sehr glaubhaft rübergebracht. Gerade wenn man eben dann die Dokumentation auch betrachtet, wo der Psychologe ganz viel erzählt. Und der selber von so einer Psychose betroffen ist, ist das schon wirklich krass gemacht. Und es war eine Stelle im Spiel mit dabei, die hat mich extrem beeindruckt. Die nenne ich jetzt natürlich nicht. Aber da war eine Stelle dabei, da musste ich sehr schlucken, weil die sehr, also sehr, 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 sehr krass dargestellt war. Und sehr, 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 sehr schön dargestellt war. Kann ich dir vielleicht im Nachhinein, wenn der Podcast vorbei ist, kann ich dir vielleicht die Stelle einmal erzählen, warum ich die so krass fand. Aber wäre jetzt natürlich ein Spoiler, wenn ich das jetzt machen würde.
Okay.
Ja, aber Hellblade 2 auf jeden Fall wird sich in meiner Top-Liste dieses Jahr wiederfinden, bin ich mir sicher. Ob's Game of the Year wird, mal schauen. Konkurrenz ist natürlich groß dieses Jahr.
Ja,
aber
das kommt drauf an, ne? Ob ein Hades 2 noch rauskommt. So für
Hades 2,
für dich spielbar.
Ja, genau, auf der PlayStation. Hades 2 ist gefährlich. God of War 3 habe ich ja auch gespielt dieses Jahr, ist auch gefährlich. Und wenn Hollow Knight 2 noch rauskommt, ja, mal gucken.
So, genau. Aber wir sind ja eigentlich auf irgendwas anderem hier heute, ne?
Genau, wir haben uns
ein ganz anderes Thema eigentlich.
Genau, wir haben uns nämlich eine neue Rubrik überlegt, weil wir haben jetzt so oft schon im Podcast drüber gesprochen. Ich würde jetzt nicht sagen, uns gehen die Ideen aus, aber aufgrund der Situation, wo wir beide einfach nicht so viel Zeit haben, was sich ja vielleicht auch bald ändern wird, aber aktuell ist es halt immer noch so, dass wir immer wieder da sitzen und uns fragen, was sollen wir denn jetzt machen? So, wir haben uns auf nichts vorbereitet, jetzt kurzfristig irgendwas erzählen, ist ja auch doof.
Und über vieles haben wir ja schon geredet, da willst du ja nicht nochmal drüber sprechen.
Genau.
Da haben wir uns jetzt halt Gedanken gemacht und sind auf eine Idee gekommen, wo wir beide, denke ich, auch immer mal wieder recht schnell zu recherchieren können.
Ja, ne? Genau. Oder was heißt recherchieren? Wir müssen quasi nicht viel recherchieren. Das ist ja das Tolle an dem Thema, an der Rubrik, die wir da jetzt dann machen. Willst du es einmal kurz erzählen, was wir machen?
Oh Gott,
du hast gerade schon angesetzt.
Ich soll das erzählen. Also wir werden uns jetzt, ich weiß nicht, also wahrscheinlich nicht jede Folge, aber wir werden uns hin und wieder immer mal wieder eine Folge vornehmen, wo wir uns ein festes Jahr, ein komplettes Jahr vornehmen und unsere drei Top-Spiele oder beziehungsweise sehr gute Spiele, die uns in Erinnerung geblieben sind, halt mal erwähnen, eventuell als Empfehlung für euch da draußen, die vielleicht gar nicht kennen, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen jünger seid, gar keine Berührungspunkte hattet, weil da gibt es mit Sicherheit auch Spiele, die heute auch schon ein Remake bekommen haben oder halt einfach immer mal wieder spielbar sind, also zeitlos.
Ja. Ne?
Ja. Und wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal mit dem Jahr 2000 an. Wenn es nach mir ginge, hätten wir auch noch 10 Jahre früher ansetzen können, aber ich glaube, das wäre für den Ramon ein bisschen schwierig geworden.
Ja, wir haben gesagt, wir wollen immer 3 Titel pro Jahr, also wie Basti gesagt hat, wir fangen mit dem Jahr 2000 an, also 3 Titel aus dem Jahr 2000, die da released worden sind.
Hatte ich das nicht erwähnt? Hatte ich, glaube ich, erwähnt.
Doch, ich habe doch gerade gesagt, so wie du es gerade gesagt hast. Und selbst da beim Release-Jahr 2000 habe ich nur wirklich, also wir wollten uns 3 Titel raussuchen, ich habe wirklich auch nur 3 Titel gefunden, die ich selber gespielt habe.
Ja.
Und ich glaube, umso älter wir werden, umso schwieriger wird das Ganze dann, da Titel zu finden, die ich auch kenne. Weil, ja, ich habe ja schon öfters so erzählt, wie so meine Gaming-Historie aussieht. Ich habe ja recht spät, würde ich mal sagen, angefangen. Beziehungsweise habe es lange außer Acht gelassen und habe deswegen ganz, ganz viele Klassiker ja nie mitbekommen, leider.
Mhm.
Wo ich jetzt natürlich auch drauf und dran bin. Also eins der Spiele, die jetzt hier auf der Liste draufsteht, ist ein Spiel, das ich auch jetzt quasi erst im Erwachsenenalter gespielt habe. Also gar kein Spiel von früher aus meiner Kindheit, sondern quasi ich jetzt erst nachgeholt hatte.
Ja, das ist bei mir anders. Ne? Also Spiele, die ich nennen werde, die habe ich auch wirklich damals gespielt.
Ja, das ist halt bei mir wahrscheinlich meist oder oft dann nicht der Fall bei dem, was wir da jetzt dann machen.
Jetzt müssen wir aber erstmal klären für uns, weil du hast ja auch vor dem Podcast, ich erzähle das jetzt einfach mal, bist du auf mich zugekommen, hast gesagt, wollen wir nicht vielleicht auch versuchen, die Spiele von dem anderen dem gegenüber zu raten?
Genau, also ich hätte jetzt gesagt,
vorgestellt?
Wir machen es jetzt so, dass wir jetzt beide die 3 Titel nennen, die wir glauben, dass der andere genannt hat. Weil wir sind nach so einer Liste gegangen. Wir hatten eine Website, wo eben alle Releases aus 2000 aufgelistet wurden oder wahrscheinlich alle. Und da haben wir jetzt einfach mal uns 3 Titel aufgeschrieben, von denen wir glauben, dass der andere sie genannt hat. Und wir sagen dann, also ich nenne sie jetzt einfach mal meine 3 und du sagst dann nicht, welches davon richtig oder falsch war, sondern du sagst nur, wie viele richtig waren. Also ob war eins davon richtig.
Und das willst du jetzt machen?
Ja, das machen wir jetzt im Vorhinein.
Okay.
Also ich sag jetzt mal die 3 Titel, die ich glaube, die du auf deiner Liste hast.
Ja, also
wäre jetzt natürlich geil, wenn du sagen würdest, ja okay, stimmen alle.
Das glaube ich nicht, dass du alle nennst. Also ich vermute, du hast zumindest einen richtig, ja. Einen
ja, also du.
Ja.
Ich nenne sie mal. Also ich habe Need for Speed Porsche, Seifenfilter 2 und Diablo 2.
Okay, und was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt
du
reagieren?
Sagst jetzt, du sagst jetzt, wie viele davon richtig sind.
2.
Geil. Siehst du, wie gut ich dich kenne? Ja, also welche das sind, sagst du jetzt natürlich nicht, weil es soll ja, ne? Aber dann haben wir schon mal ein kleines Battle vorab. Jetzt bist du dran.
Ja, bei dir, da fällt es mir natürlich sehr schwer, ne, bei dir.
Warum?
Weil
kennst du mich
hast,
etwa
hast,
nicht,
hast du ja gerade selber gesagt, du hast selber nur 3 Spiele gefunden.
Ja.
Also ich habe mir hier aufgeschrieben Paper Mario, Spyro, Year of the Dragon und Crash Bash.
1.
1, okay.
1 ist richtig. Ja, okay. Ja, da habe ich das Battle schon mal gewonnen und weil ich gewonnen habe, lasse ich dir den Vortritt anzufangen.
Ja, ich habe es zu dir auch vor dem Podcast schon gesagt, ich werde heute mit dem Elefanten im Raum für mich anfangen.
Diablo 2.
Weil Diablo 2 ist für mich das wirklich eins der größten Spiele überhaupt jemals gewesen.
Das war ja auch nicht schwer, das jetzt rauszufinden.
Ja, ich habe auch oft genug schon im im Podcast drüber gesprochen.
Du hast immer gesagt, Diablo 2 war noch düster und Diablo 3 war dann irgendwie nicht mehr düster genug. So.
Richtig.
Das ist, ne?
Richtig. Und ich habe, das waren die Anfänge vom Battle.net damals für mich. Mhm. Das waren meine ersten Erfahrungen im Online-Gaming. Das war halt neben Counter-Strike war es halt Diablo 2. Ne? Mhm. Wo ich halt sehr viel Zeit investiert habe, sehr viel teilweise, heute kann man drüber sprechen, aber echt Schule geschwänzt, um zu spielen, ne?
Was? Mhm. Also, Basti.
Ja.
Das ist ja.
War schon böse.
Jeder hebt die Hand, der schon mal Schule geschwänzt hat, um zu zocken. Also, auch wenn ihr jetzt gerade irgendwo im Bus sitzt oder so, ich hoffe, ihr hebt gerade die Hand.
Ja. Ich brauche zu Diablo eigentlich gar nicht mehr viel sagen.
Erzähl doch trotzdem so ein bisschen. Wie viele Stunden? Warum hat es dir so Spaß gemacht?
Das Spiel zählt das leider nicht. Das Spiel hat das nie gezählt. Aber
so ungefähr.
Also ich kann mir, also das ist, ich bin ja Tag für Tag bestimmt 14 Stunden oder so im Battle.net gewesen. Also das ist wahrscheinlich eins der wenigen Spiele, wo ich auf einem vierstelligen Bereich liege mit Stunden. Mhm. Ne? Jemals.
Warum hatte ich Diablo 2 so abgeholt und nicht schon Diablo 1?
Diablo 1 war in den 90ern, war ich glaube 96, irgendwas zwischen 94 und 96, glaube ich, kam Diablo 1 raus. Aber das hat mich damals noch nicht so gepackt, weil das war auch noch, also es war gar nicht so umfangreich tatsächlich. Du hattest, glaube ich, 3 Charaktere zur Auswahl bei dem ersten Teil. Und du hattest halt keine wirkliche Open World. Du bist halt einfach nur in den Dungeon. In Tristram bist du in den Dungeon gegangen. Also, wobei, nee, bist du nicht. Ich glaube, da war irgendwo ein Kerker oder Schloss oder irgendwie sowas, wo du reingegangen bist. Aber in Tristram, wenn ich mich richtig erinnere. Und mehr war das auch nicht. Und du bist halt immer tiefer gegangen in diesen Dungeon. Ne? Also mehr kenne ich. Zumindest kenne ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da mehr gibt. Mhm. Aber es hat sich tatsächlich auch leider noch sehr clunky gespielt. Das muss man natürlich sagen.
Diablo 2 hat da dann viel besser gemacht.
Ja, Diablo 2 hat einiges besser gemacht. Mhm. Du hattest halt zumindest das Gefühl von so einer kleinen Open World. Zwar mit einem Teleporterschrein, wo du dann dich halt in die verschiedenen Akte befördern lassen konntest. Aber das Spiel war halt viel größer.
Ne? Ja.
Ja. Diablo 2 erschien am 28. Juni 2000. Und ich habe es tatsächlich damals schon gespielt. Kann man darüber reden? Klar kann man darüber reden heute. Ne? Es ist eh verjährt. Auf illegale Weise habe ich es schon gespielt. Ne?
Was?
Ja, ich habe das
Schule geschwänzt und
illegal.
Basti! Ja.
Habe es mir dann aber fürs Battle.net halt auch kaufen müssen. Ne? Und dann habe ich es halt auch. Dann bin ich halt auch gar nicht mehr rausgekommen. Mhm. Echt, also wirklich nicht rausgekommen, bis dann Diablo 3 kam.
Ne? Ja, krass. Aber ja, kenne ich. Nicht von Diablo 2, aber von anderen Spielen. Guild Wars war damals mein großes, ich bleib zu Hause und gehe nicht in die Schule, Spiel. Ja.
Da hast du ja selber auch schon von erzählt.
Ja. Ne?
Aber Guild Wars war später, glaube ich, ne?
Guild Wars kam, glaube ich, 2009 oder 2007. Mhm. Also, ja, wenn wir dann irgendwann beim dem Jahr angekommen sind, werde ich das höchstwahrscheinlich nennen. Ja. Genau, weil ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber wir wollen ja quasi so, wie wir jetzt das Jahr 2000 haben, wollen wir quasi immer 2001, 2002 immer weiter voranschreiten.
Genau, nur nicht jede Woche, sondern wenn es halt
genau
passt.
Ne? Genau, das ist quasi so ein bisschen unser Backup-Ding jetzt, wenn wir mal wieder irgendwie nicht dazu kommen, uns ein anderes Thema rauszusuchen oder so. Dass wir dann halt darauf zurückgreifen können.
Genau, so werden wir euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, auf jeden Fall nach und nach immer mehr Titel nennen, die wir logischerweise auch empfehlen können.
Ja. Oder halt glauben, empfehlen zu können, weil es schon so lange her ist, dass es damals cool war, aber heute vielleicht gar nicht mehr so cool ist, wer weiß.
Ja, da bin ich mir bei einem Spiel hier auf meiner Liste auch nicht so sicher. Aber fahr doch erstmal fort. Was wäre denn dein erster Titel?
Mein erster Titel, da würde ich einfach mal den nennen, den du auch getroffen hast, ist Paper Mario.
Ah, schön.
Ja.
Das ist schön.
Paper Mario habe ich glaube, vorletztes Jahr gespielt. Also gar nicht damals hatte ich das null auf dem Schirm. Mhm. Aber das habe ich jetzt halt nachgeholt vor 2 Jahren mit dem Switch-Emulator.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
Okay. Genau. Also das ist ja der Nintendo 64-Titel. Mhm. Und ja, ich meine, da hatte ich ja damals schon drüber gesprochen, deswegen brauche ich da jetzt auch nicht so umschweifend drauf eingehen. Aber Paper Mario war auf jeden Fall hat ziemlich viel Spaß gemacht. Optisch ist natürlich super cool. Ich finde einfach diese Papieroptik von den einzelnen Charakteren finde ich einfach eine super kreative Idee. Ist ja jetzt auch das Neue rausgekommen.
Ja, ich glaube auch, das war zu der Zeit in dem Moment noch nie da gewesen ist, so sagt man. Ne?
Kann sein. Müsste ich jetzt lügen, weiß ich natürlich nicht. Aber es war schon was Originelles auf jeden Fall. Es kam jetzt auch das Remake von dem Nintendo GameCube-Teil, der ja eine direkte Fortsetzung zu dem N64-Teil ist. Das heißt, wenn ich jetzt das Remake spielen würde, hätte ich direkt die Fortsetzung von Paper Mario, meine ich zumindest. Mhm. Also vielleicht liege ich da auch falsch, keine Ahnung. Gab ja sehr, sehr viele Paper Mario-Teile dann im Laufe der Zeit. Aber auf jeden Fall das von der N64 und das vom GameCube, das sind, glaube ich, so die beliebtesten gewesen. Und deswegen haben sich auch so viele jetzt über das Remake hier, dieses Äonentor, tausende Äonentor, wie das Remake jetzt heißt, ich weiß es gerade nicht, haben sich auch so viele deswegen drüber gefreut. Weil es einfach auch, sag ich mal, gameplay-technisch als RPG, wenn man es so nennen möchte, sehr, sehr cool funktioniert hat. Sea of Stars, ne, hat ja auch diese Gameplay-Mechanik, dass wenn du angreifst und in einem richtigen Moment X drückst zum Blocken oder um deinen Angriff zu verstärken, das hatte Paper Mario damals ja auch gemacht. Weiß nicht, ob Paper Mario da quasi Vorreiter war, was das angeht. Obwohl, nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, bei Mario RPG, das kam, glaube ich, 97 raus. Ich glaube, das hat es auch schon so gemacht. Mhm. Glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall war das da aber bei Paper Mario vor 2 Jahren das erste Spiel, wo ich das quasi kennengelernt habe, diese Mechanik. Fand ich sehr, sehr cool. Und es war auch insgesamt sehr abwechslungsreich und super, super lang. Also gerade bei den alten Spielen war ich, als ich so die, ja, sag ich mal, so ein bisschen jetzt in die Retro-Schiene reingegangen bin, angefangen mit A Link to the Past, bin ich ja immer wieder am meisten überrascht darüber, wie unfassbar lang diese Spiele immer sind. Wo man irgendwie vermutet, naja, altes Spiel, Nintendo 64, Super Nintendo, das ist in 5 Stunden durch. Ja, Pustekuchen. Ich habe Super Paper Mario, glaube ich, 40 Stunden oder so gespielt, bevor ich durch war. Und ohne irgendwie Level-Grinding oder so, sondern wirklich einfach straightforward, immer weiter und weiter. Und es ist einfach endlos lang, so wie die Zelda-Spiele also
auch. War das damals auch? Ich glaube mal nicht, dass hier die alten Final Fantasy-Teile auf dem Super Nintendo, du kennst ja Final Fantasy X, klar werden die kürzer sein, aber die werden halt auch lang sein.
Ah, ich glaube, die ersten Final Fantasy Teile sind, glaube ich, gar nicht so lang.
Ja, die waren kurz überprüfen. Die ersten, das Ding ist bei den ersten, ich glaube, die ersten beiden Final Fantasy Teile, da mussten auch Portierungen für den Game Boy geschaffen werden, tatsächlich.
Ja.
Weil das gab es auch für den Game Boy, wenn ich mich richtig erinnere.
Das erste Final Fantasy 16 Stunden.
Mhm.
Für die Main Story. Also, ich würde mal sagen, im Vergleich zu den aktuellen Final Fantasies auf jeden Fall um einiges kürzer.
Ja.
Ja, aber trotzdem, also 16 Stunden ist ja trotzdem auf jeden Fall mal mehr als 3 Stunden.
Ja, aber ich glaube, Final Fantasy 1 und 2 gab es tatsächlich, nee, 3 auch noch. Ach nee, die hießen alle Final Fantasy Legend. Das war, glaube ich, was anderes.
Das war nochmal was anderes, ja.
Ja.
Ja, wir können mal Final Fantasy 6 schaue ich mal kurz.
Final Fantasy 6.
Ah, guck mal, Final Fantasy 6 ist schon bei über 30 Stunden. Ja. Also die wurden dann auch immer länger.
Was ist denn Final Fantasy 10? Was ist denn da für eine Spielzeit angegeben?
Ja, ich schau mal. Echt? 45 Stunden?
Guck mal, das ist gar nicht so viel Unterschied.
Das ist ja krass. Das kann ich nicht glauben. Main und Sides 69 Stunden. Ich sag mal so, dadurch, dass du bei Final Fantasy X, also ich glaube nicht, dass man da in 45 Stunden durchkommen kann. Also das würde mich wundern, weil du musst auch so viel grinden bei Final Fantasy X und du machst auch automatisch so Sidequests nebenher. Completionist sind dann 150 Stunden. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe damals auf jeden Fall länger gebraucht.
Aber angabentechnisch hast du da gar nicht, ist halt ein Drittel mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Warte mal, jetzt gucke ich auch mal der Vollständigkeit halber noch, was Paper Mario sagt laut How Long to Beat. 23 Stunden hoch. Ja, gut, wenn man es im Stream spielt, ist auch immer ein bisschen was anderes. Ne?
Ja. Ja. Stehst du ja dann doch mal irgendwie 5 Minuten rum und quatscht mit der Community, ne?
Ja, genau. Das, ja, genau.
Darf man halt nicht außer Acht lassen.
Ja. Genau. Das wurde released am 11. August 2000. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also das war ein sehr, sehr schönes Spiel zum Nachholen. Bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, mir hätte das damals als Kind auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, weil es halt einfach auch so basic ist irgendwie in seinen Gameplay-Mechaniken. Ja, Paper Mario. Jetzt darfst du wieder.
Ja, ich mach gleich mal mit Need for Speed Porsche weiter, weil das hast du ja auch erraten. ja, also was soll ich sagen? Also Need for Speed Porsche ist damals gefühlt irgendwie so ein bisschen aus der Reihe geschlagen, weil Teil 1 bis 4, da bist du halt auch mit Luxuskarren durch die Gegend gefahren und hast dich von der Polizei jagen lassen, mehr oder weniger. Das hat die Mechanik, die hat damals noch nicht so gut funktioniert, aber das war halt egal eigentlich. Need for Speed Porsche war dann das erste Spiel, was halt wirklich ein Spiel war, wo es wirklich nur um eine Marke ging. Ne? Ja. Und ich habe es auf dem PC gespielt. Ich habe das auch noch. Ich habe so ein Steelbook noch, ne, mit dem Spiel. Okay. Und das Spiel war dann das erste meiner, also so in meiner Erinnerung mehr so ein auf Realismus getrimmtes Spiel.
Mhm. Ne?
Auch gameplay-technisch. Ne? Das war sehr, die Fahrzeuge, die haben sich nicht so arcade-mäßig halt einfach steuern lassen. Das war halt mehr so, okay, so eine Semi-Sim halt.
Warst du da auf Rennstrecken unterwegs oder auf
Autobahn? Nee, auf tatsächlich nicht Autobahn, sondern mehr so Highways oder,
okay,
oder Gebirgsstrecken oder irgendwie sowas. Ne?
Okay.
Mhm. Aber das war damals, also zu seiner Zeit, echt eine Augenweide, dieses Spiel. Das, muss man sagen.
Wenn du es heute anschaust?
Nein. Und da muss ich an der Stelle sagen, ich glaube, ich hatte das vorhin einmal kurz erwähnt, da würde ich mir einen Remake eigentlich auch sehr gerne mal wünschen. Viele schwören ja auf einen Remake von Underground 1 und, oder 2.
Auf, ne? Ja, auf jeden Fall.
Also das würden viele gerne sehen. Ich würde aber Need for Speed Porsche auch gerne als Remake sehen, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber es ist halt die Frage, was würde das denn funktionieren als Remake? Hat denn ein Need for Speed Porsche oder auch ein Need for Speed Underground, was haben die denn so besonders gemacht, was sie jetzt in einer neuen Marke wie Need for Speed Unbound zum Beispiel nicht hätten umsetzen können?
Ich verstehe diese Stimmen, die immer lauter werden, bezogen auf ein neues oder ein Remake von Underground, verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil Underground, was Underground damals ausgezeichnet hat, war das Tuning.
Ja.
Das war zu einer Zeit, es war eine Hochzeit, weil die Fast and the Furious-Reihe, die kam halt, die war halt unendlich gehypt.
Ja, und weil du halt auch nie so viele Möglichkeiten hattest. Gerade Underground 2, würde ich sagen, hat er ja noch mal ein bisschen mehr gemacht als Underground.
Ja, aber das Spiel...
auch mit dieser Open World, die du da hattest.
Aber das Spiel war halt für viele Alter auch echt nur deswegen interessant, weil es kam halt, ich glaube, Teil 1 und 2 von The Fast and the Furious.
Die kamen sehr nah... Achso. Nee,
The Fast and the Furious. Meinst du? Gehen wir nur mal davon aus, das ist der erste Teil gewesen. Du hattest halt so zum allerersten Mal in einem Spiel überhaupt die Möglichkeit, dir deine Traumkarre so zurecht zu tun, wie du wolltest.
Ne? Ja.
Und halt auch ohne selber Geld in die Hand zu nehmen, so richtiges Geld.
Ja.
Und das war halt ein sehr tolles Gefühl. Das war die Immersion, du bist da richtig eingetaucht in diese.
Ja, ganz ehrlich, ich habe gefühlt Stunden im Tuning-Menü verbracht.
Du hast Stunden im Tuning-Menü verbracht.
Heute habe ich da keinen Bock mehr drauf. Also heute kann man das ja zum Teil auch machen. Aber es reizt mich halt null so, weil ich denke mir so, lass mich halt meine Rennen fahren. Ich habe keinen Bock jetzt da ewig lang. Das ist ähnlich wie mit der Charaktererstellung.
Und,
so.
Und da sind wir halt bei dem Punkt, wo ich mir denke, wenn da mal ein Remake kommen würde, das würde genauso in den Boden getreten werden wie jedes andere Need for Speed auch heutzutage.
Ich denke, das Einzige, wo man wirklich ein Remake machen könnte, was sich vielleicht lohnen würde, wäre ein Need for Speed Most Wanted. Weil du da so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal mit der Blacklist hattest und es eben nicht so auf Zwang versucht hat, cool zu sein, so wie die neuen Need for Speed es auch immer versuchen, was eher cringe
ist. Das Ding ist, du kannst ja das Rad auch nicht neu erfinden. Die haben halt alles aus.
Schöne Analogie mit das Rad nicht neu erfinden.
Ja. worauf ich hinaus will, ist, die haben ja alles schon ausprobiert. Die haben versucht, diese Serie schon in die Simulationssparte zu drücken. Hat nicht funktioniert. Mit Pro Street, das war dann so eine Semi-Simulation. Das hat auch nicht gut funktioniert. Dann sind sie wieder zurückgegangen und dann kam, glaube ich, Carbon oder was gab's denn noch?
The Run kam noch.
Mit storybasierte Sachen, wo die Story auch so ein bisschen mehr im Vordergrund war. Hat auch nicht funktioniert. Und dann wollten sie zurück mit Need for Speed, mit dem 2015er Need for Speed, diesem Reboot. Da wollten sie dann zurück, so ein bisschen in diese Richtung Underground.
Genau, das sollte ja so ein bisschen an Most Wanted erinnern.
Also, mich hat das eher an Underground erinnert, weil du halt tun konntest.
Ach so, nee.
Warte mal,
du hast eins vergessen. Es gab Need for Speed Most Wanted, gab's, glaube ich, noch vor dem Need for Speed, das du jetzt gemeint hast. Da gab's ja quasi das, aber das hat auch nicht funktioniert.
Richtig. Das war aber mehr eine Open World, ne? Das war eine größere Open World.
Ja, ja.
Das habe ich tatsächlich nur angespielt und dann an die Seite gepackt. Was für mich persönlich, und da werden mich wahrscheinlich viele für peinigen, wenn ich das jetzt sage, was für mich wieder sehr gut funktioniert hat, war Undercover. Aber nur aus einem einzigen Grund. Weil es einen sehr geilen Soundtrack hatte und dieser Soundtrack zu Teilen interaktiv war. Also wenn du den Crash gebaut hast, dann hat sich der Soundtrack auch tatsächlich an der Stelle sehr kaputt angehört. Also es war halt sehr, das haben sie sehr gut inszeniert. Aber gameplay-technisch war es aber unterste Grütze, das Spiel. Ne? Ja. Wenn es so auch gerade ist, würde es heute auch nicht mehr anrühren, glaube ich.
Ja, ich würde auch sagen, dass das die größte Schwäche ist, weil auch bei Need for Speed Unbound zum Beispiel, ich finde, das hat sich ganz gut gespielt, aber das war ja so ein bisschen so ein Roguelike-Modus, der damit integriert war in Need for Speed Unbound. Was theoretisch eine gute Idee war, aber das Spiel hat es, finde ich, nicht gut verkauft, weil es hat sich immer danach angefühlt, wie wenn du einfach nur verlierst und nicht gut genug bist. Und es, weil es eben kein Roguelike sein wollte, aber es eigentlich schon eins war. Und darauf muss man sich halt auch einlassen wollen irgendwie.
Ja, mit Unbound meinst du aber das Aktuellste, ne?
Genau. Mhm. Dass du halt quasi immer einen Tageszyklus hast und dann kannst du da so und so viele Rennen fahren. Und wenn aber du dann verlierst, dann kannst du auch alles wieder verlieren. Und wenn du es nicht schaffst, auf eine höhere Platzierung zu bekommen, dann kannst du auch Geld miese machen und was weiß ich. An sich eine gute Idee, aber hat sich einfach nicht gut angefühlt in meinen Augen.
Soll ich dir mal was verraten über Unbound? Mit Unbound hatte ich, glaube ich, die schönste Gaming-Stream-Erfahrung, die ich auf Twitch jemals hatte.
Ja, ich weiß es noch. Da waren sehr viele Leute da, weil du es direkt am Release-Tag gespielt
hast. Knapp 90 Leute aus eigener Kraft, weil ich es halt am Release-Tag gespielt habe. Habe ich vorher nie geschafft.
Ja.
Mit keinem Spiel.
Ja, aber ich finde, das ist halt Need for Speed ist halt einfach gameplay-technisch nicht so gut und wird halt abgehängt von anderen Arcade-Racern wie einem Forza Horizon 5, was super funktioniert hat, von einem The Crew, was sehr, sehr gut funktioniert.
Tatsächlich hat ein Forza Horizon 5 nicht mehr so gut funktioniert wie noch der vierte Teil.
Ja gut,
Da wird die Kritik nämlich auch schon lauter, weil denen auch nichts Neues einfällt.
Ja, aber es ist spielerisch gut. Mir geht es jetzt ums Spielerische.
Ja.
Dann ist da vielleicht keine neue Idee da gewesen. The Crew Motorfest ist jetzt auch nur eine Kopie von Forza Horizon 5. Aber es spielt sich halt gut. Das ist das Ding. Es spielt sich gut, es sieht gut aus und Need for Speed wird da halt einfach abgehängt. So, und deswegen, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also
wenn man mich,
reizt mich halt
wenn
auch
man
einfach
mich
nicht mehr.
Fragen würde, hast du einen Rat, was wir mal für Need for Speed machen könnten, ne? Ich könnte auch nichts, ich könnte das auch nicht beantworten. Ich liebe diese Reihe. Ich liebe diese Reihe abgöttisch. Aber man wird halt trotzdem irgendwie immer wieder enttäuscht aufs Neue.
Ja. Ne? Ja, also mir würde jetzt auch wirklich, ich dachte, Need for Speed Unbound wäre eine gute Sache, ne? Hat man auch drüber geredet, dass es Potenzial hat, weil es halt so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert mit Underground. Aber ja, letztendlich glaube ich, ist es Underground halt so gut, weil wir das so gut im Kopf behalten haben, ja, und weil es zu der damaligen Zeit gut war.
Und ich glaube, ein neues Underground als Remake, ja, würde halt, funktionieren würde das, glaube ich, nicht.
Ich denke, die Verkaufszahlen wären wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber die Enttäuschung wäre wahrscheinlich sehr groß. Weil es halt am Ende, weil die Leute merken würden, oh, ist irgendwie ja doch nichts anderes, ja, als alle anderen. So. Ja. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal eins raus, aber bestimmt kommt noch mal eins raus. Ich weiß jetzt nicht, ob Unbound jetzt ein kompletter Misserfolg war oder ob sich das finanziell gelohnt hat.
Das Ding ist, die Leute wollen halt auch kein Game as a Service. Ne? Also, es ist halt immer schwierig, sowas zu machen, weil du weißt selber, bei FIFA, da machen sie es schon seit Jahren mit Ultimate Team. Das ist halt, ist halt bei EA wirklich die größte Einnahmequelle, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, wenn sie sowas bei Need for Speed nochmal versuchen würden, es gab ja mal einen Need for Speed World. Mhm. Das ist ein Online-Spiel gewesen. Aber das ist nicht so mit Mikrotransaktionen versehen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich glaube, so ein Abo-Modell gab es.
Mhm.
Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass sowas nochmal funktionieren würde in dem Rennspiel. Das glaube ich auch nicht.
Weißt du, was ich denke? Ich denke, die werden so, weil die jetzt gesehen haben, The Crew Motorfest funktioniert ja ziemlich gut, ne? Und Forza Horizon 5 funktioniert auch gut. Und deswegen, ich glaube, die werden sowas als nächstes machen. Dass es Need for Speed auch geben wird mit Open World, wo du dann vielleicht nicht nur Autos fährst, sondern vielleicht auch, ne, ein bisschen switchen kannst zwischen Motorrad und Formel 1
das,
und was weiß
das
ich.
Das glaube ich gar nicht.
Das also ich denke, das ist so das Eins, weil das ist funktioniert ja, ne? Das ist das, was die Leute noch abholt. Aber
ja, aber willst
am Ende
du dann noch einen dritten Mitstreiter in den Raum werfen? Das ist halt.
Das wird sich halt zeigen, ne? Vielleicht bauen sie irgendeinen Twist ein und dann sind die Leute doch wieder da. Keine Ahnung. Who knows, was die da machen. Aber spielt ja auch keine. Wir wollen ja auch jetzt nicht drüber diskutieren, was jetzt bei Need for Speed alles noch passieren kann.
EA schenkt dem Spiel halt einfach nicht mehr genügend Liebe. Ne? Da sind halt andere Sachen wichtiger. Wie ein FIFA. Ja. Zum Beispiel.
EA ist EA. Ja. Ne? Was willst du da machen? Ja, aber Need for Speed Porsche, ne?
War ein sehr schönes Spiel. Ich habe das eigentlich sehr, 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 sehr gesuchtet. Das muss man schon sagen. Und ich würde es auch gerne in moderner Optik spielen, einfach nochmal. Ne? Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ja, Remakes funktionieren nicht, aber ich würde es, glaube ich, in moderner Optik nochmal viel lieber spielen, ausprobieren, als jetzt diesen Klassiker, weil da waren die Texturen einfach noch unterste Grütze.
Ja, gut, 2000 halt, ja, ne? Gran Turismo 2 war damals auch realistisch.
Ja.
So, okay. Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste ein Spiel, über das ich jetzt auch nicht so viel sprechen werden kann. Und es ist auch eher ein Lückenfüller. Also ich hätte mich wahrscheinlich für jedes andere Spiel entschieden, aber dadurch, dass ich halt nur 3 Stück hatte zur Auswahl. Und zwar das Spiel Pokémon Kristall.
Okay.
Also eine Game Boy Color Edition Pokémon Kristall. Was aber ein bisschen ein Schummeltitel ist tatsächlich, weil Pokémon Kristall ist quasi das, also bei den Pokémon-Editionen war es früher immer so, dass 2 Editionen rausgekommen sind, damals Rot und Blau, ne?
Ja.
Und dann kam 1 oder 2 Jahre später, kam dann quasi ein Remake, sag ich mal, oder eine Erweiterung, und das war dann Pokémon Gelb. Da haben sie dann nochmal so ein paar neue Sachen reingeräumt, haben so vielleicht die Darstellung und so, die Grafik ein bisschen verändert. Ich glaube, Pokémon Gelb war dann auch optimiert für den Game Boy Color zum Beispiel. Und Pokémon Kristall ist quasi genau das von Silber und Gold. Also Silber und Gold sind die Haupteditionen und Kristall kam dann danach so als Remake, in Anführungszeichen. Und deswegen würde ich eigentlich, wenn ich dieses Spiel nennen würde, eigentlich Silber nennen, Pokémon Silber, weil das war so meine Hauptedition, womit ich am meisten Zeit verbracht habe. Aber die kam halt vor 2000. Pokémon Kristall kam halt 2000 raus, deswegen nehme ich die. Die hatte ich auch, die habe ich auch gespielt.
Also auch das Original, oder?
Auf dem Game Boy damals.
Ja. Okay.
Ja.
Ach, gibt's das auf der Switch irgendwo? Nee, ne?
Nee, das wäre so cool. Das fände ich so geil, wenn sie die ganzen alten Pokémon-Spiele auf den Emulator rausbringen würden. Dann würde ich die alle nochmal spielen im Stream. Das wäre richtig cool. Da hätte ich voll Bock drauf. Mhm. Ja, ich glaube aber nicht, dass sie das noch machen. Wenn doch, dann werde ich wieder ausrasten, so wie bei Pokémon Stadium damals. Ja, auf jeden Fall Pokémon Kristall ist die zweite Generation, auch mit meine liebste Generation, würde ich sagen. Weil, und vor allem warum, das kann ich vielleicht mal sagen, bei der zweiten Generation von Pokémon hattest du, du hast ja jedes Mal eine neue Region, in der du dich befindest. In der ersten Generation war es Kanto und in der zweiten Generation war es Johto. Mhm. Und du hast dich halt in der zweiten Generation, also in Pokémon Silber, Gold beziehungsweise Kristall, hast du dich durch Johto bewegt, hast die Arenaleiter besiegt, bist in die Top 4 gegangen. Und was dann aber der Clou war bei der zweiten Generation, du konntest, nachdem du alles gemacht hast, hat sich dir die erste Region nochmal geöffnet. Das heißt, du konntest nach Kanto zurück, da wo sich die komplette erste Generation, also die blaue, rote beziehungsweise gelbe Edition abgespielt hat, konntest du zurück und konntest auch dort alle Arena-Leiter noch besiegen. Und das war halt richtig geil, weil du halt durch alle Regionen, die es bis dato gab, Kanto und Johto, konntest du halt alles erkunden und überall in diese quasi alten Schauplätze zurück, an die alten Schauplätze zurückkehren, die du halt aus der gelben Edition oder der roten, blauen Edition kanntest. Und das war halt richtig, richtig, richtig geil. Was so, gut, ich habe die ganzen anderen Generationen dann nicht mehr gespielt, erst mit Schild und Schwert und Karmesin und Purpur wieder. Aber ich meine, du konntest das sonst bei keiner anderen Edition mehr machen, dass du wirklich in die Vorgängerregion aus der Vorgängeredition zurückkehren konntest und da dann halt nochmal ein Spiel im Spiel hattest. Und das war halt richtig, richtig krass, weswegen das halt meine Lieblingsgeneration ist, ja, so wie das Ganze aufgebaut war. Es war halt ziemlich mindblowing. Vor allem, es gab ja kein Internet und sowas damals, ne? Wenn du dann da eben die Pokémon-Edition gespielt hast, alles gemacht hast und dann wird dir da quasi gezeigt, ja hier, du kannst jetzt mit dem Boot nach Kanto zurückfahren. Das war für mich so mindblowing. Ich dachte, boah, was? Oh, ich kann noch Marokko besiegen, boah, krass. Also hier ganzen Arena-Leiter und so. Und da hast du auch ganz viele neue Pokémon, die du fangen konntest und so. Mhm. Das war richtig crazy. Also das habe ich richtig hart abgefeiert. Und deswegen ist, sage ich mal, die silberne Edition auch mit bei den Top-Spielen aller Zeiten bei mir tatsächlich.
Okay.
Also quasi die zweite Generation, wo man eben Kristall auch mit dazu zählen kann. Obwohl ich ehrlich gesagt, ich glaube, Kristall hatte nur den Zusatz, dass man noch mal drei andere legendäre Pokémon, also Suicune, Raikou und Entei, konnte man da war, glaube ich, noch mal so ein kleiner Story-Faden eingebaut, der sich mit denen beschäftigt. Aber ansonsten war es quasi dasselbe Spiel. Sah aber schön aus. Es hatte so eine schöne Kristalloptik, das Modul von Pokémon Kristall. Also das Modul sah sehr hübsch aus. Ja. Aber ja, deswegen, also die zweite Generation von Pokémon, die war schon ziemlich, ziemlich krass. Und wenn die geremaked werden würde, es gibt ja hier auf der Switch Let's Go Evoli, was ja so gesehen Remake von der ersten Generation ist. Mhm. Wenn sie jetzt sowas wie Let's Go Johto machen würden, das würde ich richtig, richtig abfeiern. Das fände ich super geil. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja.
Ramon, du erzählst immer, du kannst immer so viel zu den Spielen erzählen. Ich quatsche immer nur halb so lange zu den Spielen irgendwie.
Hä, wir haben uns doch jetzt vor lange auch über Need for Speed unterhalten.
Haben wir? Ja, über andere Spiele, nicht über Porsche.
Ja gut, aber was willst du über Need for Speed Porsche sagen?
Ja, mir ist tatsächlich eben gerade noch eingefallen, aber das ist nicht nur bei Porsche gewesen, das hat sich durch einige Need for Speed Teile gezogen. Damals hat EA mal ein Händchen dafür gehabt, sehr detaillierte Daten und Beschreibungen zu den Fahrzeugen aufzulisten in den Games. Das machen die heute nicht mehr, was ich auch ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt.
Ne? Ja, also die Liebe zum Detail, was der Gran Turismo 7 zum Beispiel sehr, sehr krass gemacht hat.
Genau. Ja. Und bei Porsche war es halt auch noch so, dass du Informationen, keine Videos, Präsentationsvideos oder so, weil das hattest du in Teil 1 und 2, glaube ich, noch. Bei Porsche waren die Videos, glaube ich, schon lange weg, aber du hast halt trotzdem sehr viele Informationen über Leistung, über Hubraum und so weiter auch bei den Fahrzeugen mit beigehabt. Und ich glaube auch so ein kleinen Text zu der Historie des Fahrzeugs, so ein bisschen. Ja, das war.
Ja, darauf ziehen halt die Need for Speed-Teile die neuen nicht mehr ab.
Das ist halt das Problem.
Da ist es halt quasi, das Auto ist scheißegal, es geht drum, das irgendwie Das ist ja das, was ich so cringe finde, so cool zu inszenieren, die ganzen Leute, die so voll fresh sind und so und yeah, immer lockerer Spruch auf den Lippen und so. Ja, das ist halt, ja.
Ja, irgendwie das
Fremdscham-Potenzial.
Ja, hier so einen, keine Ahnung, The Fast and the Furious sind billig. Ne? Also irgendwie so ein Abklatsch halt.
Oder die neuen Fast and Furious. Ich weiß, es ärgert dich, weil du die magst.
Ich mag die eigentlich, ja. Ja, das ist, die Serie hat sich verändert, die Filmreihe, aber ich finde, es sind halt jetzt heutzutage gute Actionfilme. Punkt.
Ja.
Ne?
Ja. Entschuldigung, Bass, ich wollte nicht deine Gefühle verletzen.
Nein, tust du nicht. Alles gut.
Ja. Okay, dann darfst du aber gerne weitermachen. Ich habe sonst nichts mehr zu Pokémon zu sagen. Vielleicht, ich sag noch kurz mein Lieblings-Pokémon, Impergator. Das war das erste Pokémon, das ich auf Level 100 gebracht habe und das war mein Starter in der silbernen Edition, Team Impergator. So.
Dann kann ich jetzt wenigstens einen Titel nennen, den du nicht erraten hast, ja?
Ja, so, ne? Bin ich gespannt. Ja. Grandia 2. Entschuldigung. Nee.
Warte mal, was war dein, was hast du gesagt eigentlich als dritten Titel?
Seifenfilter 2.
Habe ich nie richtig gespielt, ehrlich gesagt.
Nee, weil da hattest du, ich meine mich zu erinnern, damals, als wir über das PlayStation Plus Paket gesprochen hatten, da war Seifenfilter mit dabei und da hattest du das nämlich damals erwähnt, konnte ich mich erinnern.
Ich habe das mal angespielt, ja.
Ja.
Und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr dran erinnern, also wie das Gameplay war. Ich meine aber, dass ich es für gut befunden habe, aber ich habe das nicht lange gespielt.
Hm. Weil ich war damals
schon so, dass ich vieles angefangen habe und kaum was beendet habe. Das war bei mir schon immer so irgendwie.
Die Debug-Mentalität.
Genau. Nee, ich habe tatsächlich ein Spiel, also mein dritter Titel ist ein Spiel, was es mittlerweile tatsächlich als Remake oder beziehungsweise Remaster gibt.
Mhm.
Tony Hawk's Pro Skater 2.
Ah, siehst du, das hatte ich auch noch in der engeren Auswahl. Ja. Mhm.
Ich meine, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass Teil 1 einfach der legendärste Teil ist. Ne? Gerade auch, weil der Soundtrack einfach brachial war damals zu der Zeit. Es gab, glaube ich, kaum einen besseren Gaming-Soundtrack, wenn man jetzt von Soundtracks mit realen Titeln, also mit richtigen gesungenen Songs geredet hat, war. Ne? Da gab es kaum was Besseres, also zumindest für meine Begriffe nicht.
Vielleicht Need for Speed Underground 2.
Das kam ja viel später.
Ja, aber das war, fand ich auch sehr, sehr
krass. Da muss ich dazu sagen, zu seiner Zeit. Ne? Zu seiner Zeit war Tony Hawk's Pro Skater 1 einfach soundmäßig, Soundtrack und auch gameplay-technisch halt wirklich, wirklich gut in seiner Klasse. Der zweite Teil war dann, meine ich, schon auf der PS2, wenn ich mich richtig entsinne.
Okay. Ich habe mir jetzt gerade parallel ein Gameplay-Video angemacht, weil ich kenne nur den von der PS1 nämlich.
Okay.
Deswegen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. War das? War das der, wo du am Ende in so einem Raumschiff geskatet hast? War das Tony Hawk's 2 oder war das Tony Hawk's 1?
Also ich glaube, soweit habe ich das gar nicht gespielt. Weil ich bin halt immer nur in irgendwelche Arenen gegangen und habe halt versucht, so viele Punkte wie möglich zu fahren.
Ja.
Was halt schon, das hat halt schon Spaß genug gemacht. Also ich wollte da gar nichts erreichen. Ne? Ich gucke jetzt aber gerade, ich sehe gerade, also es gab es wohl auch auf PlayStation 1, den zweiten Teil. Dann war der dritte Teil, glaube ich, für die PlayStation 2. Das kann auch sein.
Ah, nee, ich hab mir gerade Gameplay angeguckt. Also ich kenne nur Tony Hawk's Pro Skater 1.
Ich kenne beide Teile. Der zweite war nicht mehr ganz so gut, dabei war auch, er ist halt würdig, hier genannt zu werden.
Mhm.
Weil ich auch mit dem Teil noch wirklich, wirklich meinen Spaß hatte.
Ja.
Aber es ist jetzt auch, ich weiß nicht, was ich dazu erklären soll. Jeder sollte Tony Hawk's Pro Skater kennen. Jeder sollte wissen, was das für ein Spiel ist. Ne? Du erstellst dir halt einen Skater oder wählst einen aus und dann gehst du in den Park und kannst grinden, kannst Sprünge, Stunts machen und so weiter. Und am Ende geht es darum, dass du am meisten Punkte hast. Ne?
Ja, man muss halt sagen, es war sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
das ist halt das, was sehr, also das muss man einfach sagen, gameplay-technisch war das super krass umgesetzt.
Das war halt damals auch noch was recht Neues zu PlayStation 1 Zeit. Das einzige Skater-Spiel, was es vor dem ersten Tony Hawk noch gab, war Street Skater. Das fand ich auch sehr gut, aber das waren sehr schlauchige Level. Da hast du dich gefühlt, als würdest du ein Rennen fahren.
Ne? Ah ja, okay.
Und dann kam halt Tony Hawk's Pro Skater 1 und du hattest auf einmal ganzen Park,
ja,
wo du
genau.
dich halt austoben konntest.
Da ging's halt wirklich ums Tricks machen.
Genau.
So, ja.
Und da konntest du dich halt austoben. Und das war schön.
Ja. Ja, ich habe den ersten Teil habe ich mit meinem Bruder immer gemeinsam gespielt im Couch-Koop, ne? Also mit Splitscreen. Und da haben wir den Modus gespielt, wo man die verschiedenen Rampen und so weiter einfärben musste. Und dann der mehr Rampen eingefärbt hat, immer wenn man einen Trick gemacht hat, wird quasi die Rampe blau eingefärbt für Spieler 2. Und der Spieler 1 kann sie dann wieder rot einfärben, wenn er einen Trick macht, der mehr Punkte gebracht hat an dieser Stelle.
Ja.
So, also wenn ich 1000 Punkte mache, weil ich da gegrindet bin und dann kam mein Bruder und hat 2000 Punkte gemacht, dann hat er halt quasi meine Rampe überschrieben und ich muss dann noch mehr Punkte machen, um es wieder zurückzuholen. Am Ende gewinnt der am meisten Sachen eingenommen hat.
Ja.
So. Und das war schon cool, aber ich war immer super schlecht da drin. Ich habe es nie verstanden. Aber mein Bruder, der kleine Pisser, der hat mir auch nie wirklich gesagt, wie die Steuerung funktioniert. Der hat immer nur gewinnen wollen, der Sack. Hat mir nie gesagt, wie er das gemacht hat. Ich habe immer gefragt, hey, wie hast du das und das gemacht? Das sage ich dir nicht. Mhm. Also wenn du das hörst, Marc, das war unfair.
Ja. Aber es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es gibt ja auch heute eine Skate-Simulation. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand kennt, ob du sie kennst. Session nennt die sich. Boah, das Spiel heißt nicht. Session. Das ist eine Skating-Simulation. würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. Aber ich,
ach so, hast du noch nicht
gespielt? Nee, das habe ich noch nicht gespielt.
Okay.
Aber das soll sehr schwer sein, weil es halt eine Simulation ist. Nicht Arcade. Ja?
Hast du denn das Remake gespielt von Tony Hawk?
Ja, aber die haben tatsächlich Teile des Soundtracks rausgenommen, wegen Lizenzen, also aus Lizenzgründen. Und ja, deswegen ist es einfach nicht mehr dasselbe. Ne? Das ist gerade bei mir, ich stehe halt auf Musik. Ne?
Ja. Also ich habe es zum Beispiel von meinem Bruder gehört, der hat es damals gespielt, als es rauskam, das Remake, ist ja also auch schon eine Weile her, ich glaube es war 2016 oder so, und der hat sich voll drauf gefreut, hat gesagt, boah geil, Tony Hawk's Remake, boah voll geil, und als es dann gespielt hat, und ich denke, das ist dasselbe, was wir gerade auch schon bei Need for Speed gesagt hatten, wenn sie Underground remaken, es wurde schnell langweilig, weil es war damals cool, aber wenn du es heute spielst, ist es halt, ja okay, man fährt Skateboard, es ist einfach... Man ist einfach, glaube ich, auch andere Dinge gewöhnt, kennt schon andere Dinge.
Ich denke,
und wenn
darf ich mal eingrätschen?
Hm.
Ich denke da an was anderes tatsächlich. Das ist etwas, was ich, glaube ich, sehr, sehr früh in unserem Podcast schon mal gesagt habe. Also nicht diesen, sondern ganz am Anfang, in den ersten Folgen irgendwann habe ich.
Ach so, du meinst die Kindheitsaugen.
Die Kindheitsaugen, die Immersion. Hm. Du konntest halt richtig eintauchen in die Spiele. Das kannst du heute nicht mehr.
Ja, klar. Das trägt natürlich auch dazu bei. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ich meine, dass man andere Dinge gewöhnt ist auch. Weil es entwickelt sich ja alles. Und wenn du, ja, deswegen ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich sage, ich möchte gern rein von hinten anfangen zu spielen. Weil wenn du dann halt den neuesten Ableger kennst, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hellblade 2 zuerst gespielt hätte und dann gehe ich zu einem Hellblade 1 zurück, hätte ich natürlich nicht mehr den Effekt, boah, sieht das krass aus, sondern, boah, das ist aber schon, kommt ja überhaupt nicht daran.
Richtig.
Und wenn ich aber nur Hellblade 1 gesehen habe, dachte ich so, boah, das sah aber krass aus für 2017.
Mhm.
Ne? Das ist halt, glaube ich, auch ein ähnlicher Effekt einfach.
Aber dann hat es das wahrscheinlich bei God of War auch sehr schwierig, ne? Sehr schwer.
Nee, weil da ist es ja nochmal, ein ganz anderes Spiel. Also es ist ja...
Gameplay-technisch ist es ja auch ein ganz anderes Spiel. Das stimmt.
Und es ist ja auch eine isometrische Kameraperspektive und keine Over-the-Shoulder.
Aber rein optisch ist es halt schwierig, oder? Wenn du.
Also bei God of War jetzt nicht. Nee, da jetzt gar nicht. Wo könnte ich es mir denn noch vorstellen? Hier stell dir zum Beispiel vor ein Horizon. Wenn du Horizon Forbidden West spielst und dann zu Horizon Zero Dawn gehst. Forbidden West ist halt einfach optisch auch nochmal brutal krass, ne? Und wenn du dann halt danach Zero Dawn spielst, was vom Setting her sehr gleich ist, was vom Gameplay her sehr gleich ist, wo die Welt sehr gleich ist, dann fühlt sich das wahrscheinlich einfach auch nicht mehr so gut an bei solchen Spielen.
Deswegen habe ich im Stream zuerst Zero Dawn gespielt und nicht Forbidden West.
Ja, ja, absolut. Wo du es jetzt zum Beispiel nicht hast, glaube ich, ist bei einem TOTK oder Breath of the Wild, weil die schenken sich, glaube ich, optisch jetzt nicht so viel.
Glaube ich auch nicht.
Also da merkst du es, glaube ich, nicht so krass. Aber es gibt so ein paar Spielereien, ja. Wo es zum Beispiel gemerkt hätte, wäre, wenn ich jetzt God of War 3 zuerst gespielt hätte und dann God of War 1, da hätte ich es gemerkt, weil das ja schon sehr ähnlich ist. Aber von dem God of War 2018, das ist halt schon viel zu weit weg. Das ist ja ein ganz anderes Spiel.
Auch, ja, es ist ja auch gameplay-technisch ein bisschen anders, ne?
Ja, es ist komplett was anderes, ja. Ne? Auch wenn es ein Hack and Slay ist, aber, ja. Genau.
Ich muss sagen, also ich bin sehr überrascht, dass du als Crash-Fan, dass du Crash Bash nicht gespielt hast.
Ich habe Crash Bash mal gespielt, aber nie aktiv, weil ich selber dieses Spiel nie besessen habe. Okay. Also mein Onkel hatte das und mit dem habe ich das mal gespielt, ein, zweimal. Mhm. Aber ich hatte es selber halt. Beziehungsweise ich hatte ja allgemein die ganzen Crash-Spiele nie. Ja. Ich hatte ja selber nie eine PlayStation 1. Ich habe immer nur bei meinem Bruder gespielt. Da, und dann haben wir uns mal von meinem Onkel, haben wir uns mal ein Crash-Spiel ausgeliehen. Also Crash Bandicoot 1 und 3 haben wir uns zum Beispiel ausgeliehen und Crash Team Racing. Aber Crash Bash habe ich quasi, also ich könnte jetzt auch nicht ein Spiel nennen. Das ist ja wie Mario Party, ne? Da könnte ich jetzt nicht ein Spiel, eins von diesen Minispielen nennen, was man da spielt.
Ich habe selber auch nicht gespielt, weil ich hatte einfach mit Crash damals nicht so die Berührungspunkte. Ich habe den ersten Teil so ein bisschen gespielt und das war's.
Ja. Ja, Crash Bash war auch, glaube ich, nicht so geil.
Mein Jump'n'Run war eigentlich schon immer, aber halt auch erst seit der PS2, weil seitdem gibt es die beiden Charaktere erst, Ratchet und Clank. Ne?
Ja. Ja, du hattest auch noch Spyro, Year of the Dragon genannt. Mhm. Das ist ja der dritte Teil von Spyro. Genau. Den habe ich noch nicht gespielt.
Okay.
Also, die hole ich ja jetzt, also möchte ich dieses Jahr noch nachholen, den dritten Teil.
Mit der Reignited Trilogy, ja.
Genau, richtig, ja. Weil Spyro habe ich auch nie besessen, habe ich auch den, vielleicht habe ich den dritten Teil damals auch gespielt, keine Ahnung, welcher das war, aber habe ich ja auch immer nur bei Freunden spielen können.
Okay.
Weil wenn man selber die Konsole nicht hat und die gehört dem Bruder und der ist 5 Jahre älter, der will mich auch nicht damit spielen lassen, deswegen konnte ich immer nur zugucken oder mal heimlich spielen, so. Ich durfte ja nie. So, das wurde mir immer verboten. Ich hatte mein Gameboy. Was anderes hatte ich ja nicht. Nintendo 64 konnte ich auch immer nur bei meinen Cousins spielen.
Ich konnte Sonic the Hedgehog auch immer nur bei Freunden spielen. Weil das habe ich ja auch nie. Ich habe nie selber eine, also in meiner Jugend habe ich nie selber eine Mega Drive besessen. Jetzt habe ich eine, aber jetzt brauche ich sie eigentlich. Also das fürs Spielen an einem modernen Fernseher blöd. Allerhöchstens, und da brauche ich halt neues Equipment zum Stream, Retro-Streams zu machen, darüber halt, ne?
Irgendwann mal. Ja. Meine erste eigene Konsole, die ich wirklich hatte, neben dem Gameboy, war die PlayStation 2 tatsächlich. Okay. Also, die Nintendo 64 hatte ich mir dann irgendwann nachgekauft. Ich glaube aber, da hatte ich dann, gab es die PlayStation 3 auch schon. Ja. Aber ja, davor musste ich halt quasi, konnte ich immer nur bei anderen Leuten spielen.
Meine erste eigene Konsole, nein, das zeige ich jetzt nicht, weil das stimmt nicht.
Liegt die da immer noch?
Ja. Also das ist zumindest die erste Konsole, worauf ich gespielt habe, aber es ist nicht meine.
Ja. Die liegt da jetzt mit, also ich glaube, die war in der ersten Folge, war die wahrscheinlich schon da.
Ja, das ist ein Meme.
Mal gezeigt.
Die bleibt auch da, die bleibt doch die nächsten 5 Jahre noch da. Weil spielen tue ich damit sowieso nicht, also du kannst auch da stehen bleiben.
Ja, guter Briefbeschwerer. Okay, gut, dann nenne ich jetzt...
Meine erste eigene Konsole, wollte ich noch sagen, das war, glaube ich, die PlayStation 1. Mhm. Weil die Super Nintendo-Konsole, die habe ich geschenkt bekommen. War, glaube ich, Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern.
Ist es ja auch deine eigene.
Ja, aber ich meine, die erste eigene, die ich mir selber gekauft habe, war, glaube ich, die PlayStation. Ach so.
Ja gut, also meine... bleibt die PlayStation 2. Ja, weil, also ich habe den Gameboy, den habe ich geschenkt bekommen damals, den Gameboy, aber ansonsten nichts. Naja, traurige Zeit. Okay.
Ja, dann nennen wir dein drittes Spiel jetzt.
Mein drittes Spiel ist WWF SmackDown für die PlayStation 1.
Okay, SmackDown war, glaube ich, der zweite Teil auf der PlayStation 1. Ich glaube, das erste war Attitude.
Das kann sein, das weiß ich nicht.
WWF Attitude.
Es sind zu der Zeit ja super viele Wrestling-Spiele rausgekommen. Und WWF SmackDown, das war richtig, richtig geil. Das war ein Spiel, das ich immer heimlich mit meinem Bruder gespielt habe, weil das natürlich viel zu brutal war. Wrestling und so durfte ich auch früher nie angucken, wurde mir auch immer verboten. Obwohl ich schon immer das super, super cool fand. Ich konnte es halt auch immer nur heimlich schauen oder eben auch heimlich spielen, genauso wie Tekken 3 und so. Das waren ja alles Spiele, die ich nicht spielen durfte. Ja. Habe ich trotzdem gemacht. Und WWF SmackDown war immer super geil. Weil, also es war halt sehr gut gemacht. Zum einen, weil die, und dann, wenn ich den Vergleich ziehe zu den heutigen 2K-Spielen, finde ich, war einfach so die Wrestle-Mechanik im Ring damals, zumindest nach meinem Empfinden, besser umgesetzt als in den heutigen Spielen.
Ja, die können das ja, als würden die das nicht mehr beherrschen. Ja, als würden die das einfach nicht mehr verstehen.
Seit 2K die Spiele macht, sind die einfach kacke. Ist einfach so. Also die verbessern sich auch nicht. 2K15, das ich damals auf der PS4 gespielt habe, das kam 2015 raus, sieht quasi immer noch genauso aus wie die aktuellen Spiele. Und das ist traurig. Also die kriegen das einfach nicht hin. Die sehen immer noch aus wie PlayStation 3 Charakter, die ganzen Wrestler. Das ist schon krass.
Weißt du, was wir eigentlich mal spielen müssten? Eigentlich müsstest du mich mal besuchen kommen und wir müssten mal im Stream zusammen WWF Raw auf dem Super Nintendo spielen.
Ja, kann man. Ja, vielleicht kriegt man das ja hin zu deinem Jubiläum. Vielleicht kann ich dich ja mal 1-2 Tage vorher bei dir vorbeikommen, bevor es losgeht. Und dann können wir auch davor mal irgendwie gemeinsam streamen oder so.
Das ließe sich wahrscheinlich einrichten.
Ja, können wir ja mal drüber sprechen. Jetzt zu SmackDown, dass wir hier auch einen Schlussstrich finden langsam, weil es geht ja schon wieder ewig.
Mal kurz zwei Fragen, wenn du mir gestattest. Ja. Ich würde gerne wissen, gab es damals schon einen Charaktereditor?
Ja.
Ja, okay. Und gab es einen Story-Mode? Okay.
Ja. Genau. Das sind nämlich, also dann fange ich mit den zwei Sachen einfach mal an, warum SmackDown so geil war. Zum einen, es gab einen Story-Mode, du hast halt deinen eigenen Wrestler gemacht, den konntest du auch schon ganz wild aussehen lassen. Ich habe mir mal so einen riesigen 2,50 Meter Hünen, der komplett grün war, gemacht, der halt quasi so ein Hulk war. Oder halt, du konntest auch so einen ganz kleinen, zusammengeschubsten Mann machen, so, der dann quasi wie so ein Burger aussah. Also es war quasi alles möglich.
Ich meine, why not? Ich meine, selbst die realen Wrestler, die waren ja damals teilweise geschminkt ohne Ende.
Ja, obwohl so ein 2,50 Meter Hulk schon ungewöhnlich ist. Aber ja, stimmt schon, ja.
Rey Mysterio, der war auch geschminkt von oben bis unten. Also zumindest hatte der so.
Ne? Der hat eine Maske auf.
War der nicht auch geschminkt?
Ne, der hat eine Maske auf.
Ja. Ich bin nicht so im Wrestling-Game tatsächlich.
Ja, das ist gut. Ja? Umaga hieß, glaube ich, der so geschminkt war.
Okay.
Naja, auf jeden Fall hattest du da einen Story-Mode, wo es gab ja keine Sprachausgabe, sondern es gab nur einen Wrestling-Announcer quasi, also so ein, der halt an der Seite das kommentiert hat und so. Und dann wurde da halt alles über Textboxen gemacht in dem Story-Mode und da ging es eigentlich nur drum, es kam eine Fehde und dann die nächste und das ist auch nicht immer bei dir passiert, sondern auch zwischen anderen und dann haben sie sich halt immer irgendwie verprügelt oder so, das war halt irgendwie lustig gemacht, du konntest auch in Matches auch fast immer aus dem Ring rausgehen, hinter die Tribüne gehen und dann warst du plötzlich wo ganz anders und gar nicht mehr im Ring und so, also das war schon teilweise richtig krass gemacht, die Möglichkeiten, die du da hattest. Dann, wie gesagt, das Kämpfen im Ring war auch ziemlich gut gemacht. Und eins meiner Highlights waren die Einläufe, also wie die quasi die Entrances, wenn die Wrestler reingekommen sind. Weil dann hast du natürlich die echte Mucke gehabt. Wenn du da mit einem The Rock reingekommen bist, dann, if you smell what The Rock is cooking und dann halt so. Ich habe mir die immer komplett angeguckt, weil ich es so geil fand. Oder wenn Undertaker reinkam und so.
Das habe ich auch
gemacht. Das war einfach super, super geil. Ich habe das geliebt. Ich bin mit jedem Wrestler, bin ich da reingelaufen. Deswegen kenne ich auch noch jede Musik, jede Einlaufmusik von damals aus der Attitude Era. Kenne ich jede Einlaufmusik von jedem Wrestler, der da war. Weil ich das einfach so gefeiert habe damals. Ja gut, das ist John Cena, der kam viel später.
Ja, ich weiß. Ist ein Redeem-Button bei mir auf dem Kanal, deswegen.
Ja, John Cena war damals noch nicht mit dabei.
Fiel mir das gerade so ein. Aber du konntest
du hattest damals halt so.
Die Entrances, die konntest du auch individuell bearbeiten schon, ne?
Ja, jein, also du konntest ein bisschen. Du konntest halt die Musik auswählen von einem der Wrestler und konntest dann da halt denjenigen zu dieser Mucke reinlaufen lassen. Ich glaube, es gab auch so ein paar Default-Mucken, die man auswählen konnte. Und ich glaube, du konntest auch so ein bisschen was mit dem Licht machen. Okay. Dann deinen Wrestler natürlich benennen. Aber so viel war da nicht möglich. Was halt cool war auch, die Gesichter von den Wrestlern, die waren sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob sie da eine ähnliche Technik benutzt haben wie bei Max Payne, wo ja auch, sag ich mal, das Gesicht fotorealistisch war, weil es ein Foto war. Und es war bei den Wrestlern, glaube ich, auch schon so, weil die Gesichter sahen schon sehr gut aus und die haben, da ist auch nicht so viel passiert, meine ich, in den Gesichtern. Aber die sahen schon sehr realistisch aus damals. Also das war schon echt, das war schon ein richtig, richtig cooles Game und da haben mein Bruder und ich auch sehr viel Spaß mitgehabt, uns da immer wieder aufs Maul zu hauen.
Das glaube ich.
Das war wirklich richtig, richtig cool. Und ist mir auch im, ja, das hat mich, sag ich mal, gerade was auch meine Wrestling-Interesse angeht, hat mich das sehr geprägt.
Ja. Was mich im Wrestling voll. Immer am meisten angesprochen hat, waren die Royal Rumbles und Battle Royals tatsächlich.
Auch das konntest du damals bei SmackDown noch
nachspielen. Ja, das konntest du auch im Super Nintendo schon nachspielen.
Ja. Ja, das macht natürlich schon immer Bock, wenn dann 30 Wrestler rauskommen, dann musst du die da über Seil befördern, ist schon cool. Konntest du auch komplett mit NPCs machen, dann hast du halt quasi nur zugeguckt, hattest deinen eigenen Royal Rumble.
Ja.
Ja, das war schon cool. Ja, also das war schon wirklich gut gemacht. SmackDown, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, aber die 2K-Games, wie du sagtest, also das ist heute nichts mehr, ne? Ich weiß nicht, ich habe mal gehört, der aktuellste Teil, der soll wieder okay sein.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn man seine Ansprüche runterschraubt, dann ja. Aber das ist einfach immer noch Schmutz. Ich habe mir die Trailer dazu angeguckt.
Es gab mal einen
und
Teil,
wie die Wrestler aussehen.
Ich glaube, es gab mal einen Teil, der tatsächlich von den Entwicklern richtig kaputt programmiert wurde, glaube ich sogar.
Ja, es gab einen, der war richtig brutal verbuggt. Ja. Das war 2K22 oder so oder 21. Mhm. Keine Ahnung. Aber es spielt auch, die sehen alle gleich aus. Das ist wirklich, es ist absolut lächerlich. Ich weiß noch damals 2K15, da habe ich mich so drauf gefreut, weil das für die PS4 rauskam, nach vielen Jahren, wo nichts kam, glaube ich, von seitens Wrestling. Und ich war da halt voll im Wrestling-Game drin, habe mich da voll begeistert für. Und das sah wirklich gut aus. Da dachte ich so, oha, krass, okay, das sah echt gut aus. Aber seitdem hat sich's quasi nicht weiterentwickelt. So. Es ist auf demselben Niveau geblieben und das ist halt traurig.
Ja, man möchte dafür 2K jetzt auch nicht fronten, ne?
Doch.
Nein, lass mich mal kurz ausführen, weil was NBA angeht, da war das immer das bessere Spiel. Deswegen hat EA damals NBA Live auf Eis gelegt. Ne? Mhm. Weil NBA konnten die schon immer. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Teile sind, aber zu der Zeit so 2015, 2016 rum, da hat das alles noch funktioniert.
Ja, das weiß ich natürlich nicht.
Aber Wrestling konnten die noch nie.
Nee, leider nein. Ja, so, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Jahr 2000.
Ja.
Das war sehr schön, haben jetzt doch, eigentlich haben wir gedacht, das sind dann kürzere Folgen, aber jetzt haben wir irgendwie doch wieder...
1,5 Stunden.
Ja. Ja, aber was natürlich nicht fehlen darf, wir haben noch eine Sache,
genau.
Ne? Eine letzte eine Rubrik. Letzte. Guck mal, wir haben, krass, ey, wie gut wir mittlerweile aufgestellt sind, du.
Genau.
Ja, und zwar Pixel-Hits für euer Gulasch.
Ja, da fängst du jetzt aber an.
Okay, alles klar. Da habe ich mir den Song Animal Soul von Aurora rausgesucht. Das ist der Song, der in den Credits läuft von Hellblade 2.
Ah, okay.
Den fand ich sehr, sehr schön.
Weil du heute drüber geredet hast.
Genau, haben wir heute drüber geredet.
Ja, und ich habe...
Und ich fand den Song auch wieder sehr, sehr schön und deswegen duftet er rein.
Und ich habe auch einen Song aus einem Spiel, worüber ich heute gesprochen habe, reingepackt. Und zwar den Titel Rogue von Matt Ullmann. Ein Soundtrack-Titel von Diablo 2, vom Original Diablo 2 Soundtrack. Meine ich, dass der Titel ist, also den Song hörst du in dem allerersten Lager der Jägerinnen quasi.
Mhm, okay.
Wo du startest im Prinzip. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich glaube, das ist dort. Ich müsste es jetzt nochmal spielen, aber
Spiel's doch nochmal, Basti. Mach doch mal.
Also Resurrected spricht mich ja schon an, ne? Also ich hab das ja.
Ja, ich hätte auch Bock drauf. Es ist ja jetzt ja auch, Diablo 4 ist ja jetzt auch im Game Pass drin. Da bin ich, reizt mich natürlich schon auch sehr.
Das ist natürlich das jetzt ganz einfach böse, mal zu spielen. Ne? Dass es im Game Pass drin ist, Alter, krass. Das ist krass.
Ja, ja klar, ist Blizzard, ne?
Ja.
Deswegen, die sind jetzt bei Microsoft. Ja, aber ja, ich, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wann ich es spielen soll, aber ich denke, es wird ja im Game Pass drin bleiben und deswegen.
Das ist natürlich ein Spiel, wo du sehr viel Zeit aufwenden müsstest, ja.
Ja.
Genau. Da würde ich dir aber dann, da könnte ich dir, wenn du nicht so viel Zeit hast, einfach Diablo 2 Resurrected ans Herz legen.
Ich habe Diablo 2 und 3 auf der PlayStation beide gekauft, als sie im Angebot waren. Also, ja, natürlich. Weil ich mich wieder nicht zusammennehmen konnte, obwohl ich wusste, dass ich es wahrscheinlich nie spielen werde.
Also ich will den zweiten Teil sehr gerne nochmal irgendwie in die Hand nehmen. Mhm. Aber ich selbst dafür reicht meine Zeit gerade nicht. Also das ist, weiß ich nicht. Und für den Stream, da müsstest du dann ein Dauerprojekt draus machen und das ist dann kacke.
Nee, aber für den Stream ist das, das glaube ich, auch nicht so gut. Das ist ja eher so ein Grinding-Game. Es macht Spaß für einen selber, ähnlich wie ein Roguelike. Ja. Aber zum Zugucken ist das jetzt nicht so spannend, glaube ich.
Und ich möchte ja auch irgendwie so Variety bleiben. Ne?
Ja, ja.
Klar kann es.
Entschuldigung. Weil du sagst, du möchtest Variety bleiben. Du wirst jetzt langsam wieder Variety, sagen wir es mal so.
Ja, wegen Zelda. Ja, gut, okay.
Ja. Ja, ja, Entschuldigung.
Gut, aber das, nur weil ich so lange Zelda gespielt habe, hieß das ja nicht, dass ich nur Zelda spielen möchte. Ne? Ich habe es halt so lange gespielt, bis ich es durch hatte. Ne?
Yeah.
Wär mir vielleicht früher gelungen, hätte ich den Kanal, den ich jetzt erstellt habe, vielleicht schon gehabt. Ne? Weil ich will dann ja auch mal hin und wieder auch mal spätabends irgendwie streamen in Zukunft.
Kennst du die Werbung mit den sprechenden Tassen, wo dann ein kleiner Eierbecher da ist und sagt, ich bin ein iPod. Und dann sagt die Tasse zu ihm, nein, bist du nicht, weil der bei iPod halt an Apple iPod denkt. Und dann sagt der kleine Eierbecher, bin ich nicht? Aber ich bin doch ein iPod. Und dann sagt die große Teekanne neben ihm, sagt zu ihm, doch, du bist ein iPod, du bist einer. Und du bist auch ein Variety-Basti. Du bist einer.
Ja.
So.
Da stehe ich zu. Auch wenn ich 180 Stunden TOTK gespielt habe. Im Stream.
Das hast du gut gemacht.
Das ist gut. Danke.
Nein, ich mache doch nur Spaß. Okay.
Ja.
Wollen wir Schluss machen, Basti? Für heute. Bis zur nächsten Folge.
Ja. Oder wollten wir vielleicht doch noch die Kommentare vom letzten Video durchgehen.
Ach so.
Das wollten wir eigentlich auch machen.
Ja, durchgehen vom wollten wir die Podcast. Jetzt nicht, aber wir wollten sie einmal erwähnen und zwar, gut, dass du dran gedacht hast, China Tiger spielt, hat unter unserer letzten Folge, die wir mit Scar aufgenommen haben, zu unserem Talk zur Fallout-Serie, sehr, sehr viele Kommentare geschrieben.
So viele, wie noch keiner unserer Podcasts hat.
Ja. Mit ganz vielen Timestamps, wo ganz viel Ergänzungen oder auch Korrekturen stattgefunden haben, zu Dingen, die wir gesagt haben, vergessen haben oder falsch gesagt haben. Deswegen vielen Dank dafür.
Wir sind nicht perfekt, ne? Muss man dazu sagen.
Aber den Anspruch haben wir
richtig.
Auch nicht, ne?
Deswegen an der Stelle danke, ne, für die Korrekturen auf jeden Fall.
Aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass er da die Kommentare geschrieben hat, weil er gesagt hat, oh mein Gott, sind die dumm, sondern eher wohlwollend im Sinne von, guck mal, ich kann da noch was ergänzen, weil er da sehr, sehr tief im Fallout-Universum drin gesteckt zu scheinen hat. War das Deutsch? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Dankeschön für diese ganzen Kommentare. Wir haben uns die durchgelesen. Wir konnten teilweise was damit anfangen, teilweise nicht. Aber sehr, sehr cool, dass du da so viel kommentiert hast. Und wenn jetzt jemand diese Folge hört, dann gerade wahrscheinlich, das waren halt wahrscheinlich immer so Stellen, wo wir uns gefragt haben, war das jetzt so? War das so und so? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und dann hat man jetzt einfach quasi die perfekten Ergänzungen da dazu. Ja, deswegen Dankeschön für diese ganzen Kommentare.
Haben wir unter dem Podcast in Videoform zumindest auch mal ein bisschen Textaktivität, ne? Ist doch schön.
Ja. Genau. Okay.
Ja, wollen wir Feierabend machen?
Machen wir Feierabend.
Okay.
Alles klar, Leute. Dann Dankeschön, dass ihr wieder mit am Start wart. Sagt uns gerne, was eure Top-Spiele aus dem Jahr 2000 waren. Mhm. Und ganz viel Liebe
und für euch. Und wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl und sagen bis zum nächsten Mal. Bis in 2 Wochen.
Jawohl.
Wahrscheinlich.
Ja. Ne? Oh, und dann reden wir über Summer Game Fest und sowas. Das wird auch wieder eine lange Folge.
Okay.
Okay. Also, macht's gut.
Tschüss. Bis dann.